Hallo und herzlich willkommen zu Auch Interessant. Mein Name ist Ali Hackelife und ich spreche in wieder regelmäßigeren wöchentlichen Abständen mit meinem Co-Host Basti über Themen aus der Welt der Technik und andere Themen, die wir auch interessant gefunden haben. Hi Basti.
Ja, moin moin.
Wir haben echt viel und vor allem echt viele Themen, die wir schon mal hatten, zu denen es heute ein Follow-up geben könnte in der Sendung. Aber bevor wir in die Themen reingehen, möchte ich erstmal Danke sagen an Sabino und Jörg, die eine Überweisung für den Podcast geschickt haben mit dem Betreff Wahlhelfer-Erfrischungsgeld. Ein Erfrischungsgeld ist ja das, was man dafür bekommt, dass man als Bürgerpflicht an so einer Wahl als Wahlhelfer sich beteiligt. Und ich finde es total krass, dass sie das Geld weitergereicht haben an den Podcast, also dass sie was für die Demokratie getan haben. Und anstatt sich davon ein paar Kästen Bier zu kaufen, haben sie gesagt, hier für den Podcast. Dementsprechend danke an euch, das freut mich sehr. Dann habe ich ein paar Postkarten
verschickt. Zwei Folgen Podcast sind ja auch ein Kasten Bier. Kennt man ja die Maßeinheit.
Wie viele Saarländer haben wir schon gepodcastet? Auf jeden Fall, ich habe ein paar Postkarten verschickt für Leute, die den Podcast finanziell unterstützen. Und ich habe neue nachbestellen müssen. Die erste Batch ist jetzt weg. Wenn ihr auch eine haben wollt, dann macht eine Unterstützung für diesen Podcast und schickt mir eure Adresse und ihr bekommt eine Postkarte. Und im Rahmen dessen habe ich die Porto-Funktion sehr viel benutzt von der DHL-App, dass man kein Postwertzeichen draufklebt, sondern man kauft eine ein Porto-Postwertzeichen, das dann so funktioniert, dass man in der App bezahlt und danach schreibst du auf die Karte Hashtag Porto und dann das, was dabei rausfällt, das ist so ein Buchstabencode.
Leute würden es digitale Briefmarke nennen.
In der Theorie ja, in der Praxis bin ich jetzt hier über etwas gestolpert, das ich auch in unser Pad getan habe. Da hat jemand nicht bedacht, dass nicht alle Buchstaben gleich schmal sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein I schreibe, dann ist das I ja anders breit als ein M oder ein W. Und ich habe den Code, der mir generiert wurde, hier mal reingepostet, weil haha, AXNNNM ist ein sehr breiter Code. Da habe ich mir gedacht, wie kann das denn sein, dass sie nicht darüber nachgedacht haben, wie breit dieses Ding werden soll, das man dann da drauf schreibt. Also dieser Code, den man handschriftlich notiert, der dann die Briefmarke ersetzt, da war ich ein bisschen überrascht und habe mir gedacht, das ist so ein klassisches Optimierungsproblem von, wir müssen nur so und so viele Zeichen hintereinander weggenerieren und es ist dann in Anführungszeichen egal oder wird nicht mehr nachvollzogen. Und bei sowas wüsste ich gerne, wie kommt der Entscheidungsprozess zustande, weil würde ich den jetzt designen, dann würde ich mir Dinge suchen, die einen möglichst schmalen Fußabdruck haben und möglichst eindeutig sind. Denn NNNM, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass einige Leute Handschriftliches hinbekommen, das so eng zu schreiben, dass es wie MMM oder NNNNNNNN aussieht. Mhm. Also
ja, ich bin allgemein immer beeindruckt von der Schrifterkennung bei der Post. Ich habe mir schon überlegt, dass, also da wurden über die letzten Jahre, es wird ja inzwischen nicht mehr alles per Hand, per Auge sozusagen aussortiert und dann weiterverteilt, sondern es wird ja erstmal zentral dann teilweise auch computergestützt sozusagen mit Schrifterkennung sozusagen weitergeschickt und irgendwie vorsortiert. Und ich bin immer wieder beeindruckt, auch bei meiner Schrift, was da gut erkannt wird sozusagen. Und ich bin jedes Mal beeindruckt, wenn das dann wirklich noch ankommt. Und ich finde es beeindruckend, was dort für ein System entwickelt wurde, was ja auch fast, also ich würde fast sagen, irgendwie konkurrenzlos ist. Also wenn man sich so Schrifterkennung anschaut, die man irgendwie selber betreiben kann, irgendwo als Dienst kaufen kann oder sowas, dann muss das, was die Post einsetzt, dort schon irgendwie Weltklasse besser sein oder sowas, weil da kommen manchmal Briefe an oder sowas mit handgeschriebenen Sachen, die man als Mensch ja nicht lesen kann. Und jede irgendwie OCR-Software, die man da irgendwie drüber jagt, scheitert da einfach dran. Deswegen bin ich beeindruckt, was dort entwickelt wurde und würde da irgendwie auch irgendwie gern mal mehr drüber wissen, wie genau das funktioniert. Aber ich frage mich dann immer auch, warum man sozusagen den Weg gegangen ist, die Handschrift zu erkennen, anstatt irgendwie die Handschrift in diesem Weg abzulösen, irgendwie durch, keine Ahnung, computergedruckte Zeichen oder sowas, dass man die dann besser erkennen kann. Also dass es anscheinend der sinnvollere Weg war, die Handschrift, also ein System zu entwickeln, was die Handschrift erkennt, anstatt die Handschrift aus diesem Prozess komplett raus zu abstrahieren.
Ja, beziehungsweise ich hätte mir Dinge vorstellen können, hier jetzt konkret bei dieser Porto-Geschichte, das hättest du massiv reduzieren können auf viel weniger Buchstaben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Leute gerade vom selben Ort aus eine oder beziehungsweise andersrum, du hättest mit wenig Mehrzeichen einen Hash anlegen können für eine Adresse. Also, dass ich gar nicht drauf schreibe, Max Mustermann, Musterallee 123 in Musterstadt, sondern dass ich das direkt in die Website der Post einhacke und dann auf meine Karte sowas schreibe wie XY125 und es dadurch dann, also zu der eingetragene Adresse zugeordnet werden kann. Das wäre ja, wie man die Handschrift im Prozess zum Beispiel reduzieren könnte.
Genau, also an sowas hätte ich gedacht im ersten Schritt, ne, bevor man dann irgendwie wieder irgendwas ausdrucken muss und draufdrucken muss oder so, wäre das erste Einfachste sozusagen. Ja.
Aber ja, wie gesagt, ich benutze diese Porto-Funktion und wir hatten ja in der letzten Sendung über die Briefmarken geredet und über die KI-Briefmarke mit dem Wintermotiv, die gewonnen hat. Und dann las ich zufällig hier im Instagram-Kanal des Lokalradios, dass Platz 5 dieses Wettbewerbs ist die Briefmarke Fotomotiv Bochum Rathaus Süd geworden. Und Freund von mir, Freund der Sendung, du hast ihn auch kennengelernt, Paul, als der hier zu Besuch war, sind wir unter anderem mal extra in diesen Bahnhof gefahren. Da ist nämlich ein Aufzug, der nicht senkrecht hochfährt, sondern die Bahnschienen verlaufen mittig unter einer Straße und wenn der Aufzug senkrecht hochfahren würde, würde er in der Mitte der Straße rauskommen und deswegen ist der Aufzug schräg und geht mit so einer Neigung so hoch, dass man im Prinzip eine Zahnradbahn hoch und runter fährt für diesen Aufzug. Also so ein Ding ist von ThyssenKrupp ist wirklich in Spazierweite zu diesem Bahnhof und entsprechend hat die Stadt vermutlich einen Vorteilspreis bekommen dafür, dass die hier so einen Quatschaufzug bauen durften. Und der Bahnhof ist irgendwann mal, also es ist ein
so eine Rolltreppe mit Kabine quasi.
Es ist ein Gamer-Bahnhof geworden. Also es hat an den Seiten so LED-Installationen, die, also sie sagen, die atmen. Für mich sieht es halt einfach aus, wie jemand hat dieses Standard-Rainbow-Zeug von den Neopixeln da drauf gejagt. Und das Ding ist, dadurch, dass die so lang sind, siehst du immer, wenn der neue Streifen ansetzt, weil die Versorgung sitzt alle 10 Meter, würde ich behaupten. Und du siehst, welcher Streifen gerade mehr Power hat, weil die so lang sind. Also die sind nicht gleichmäßig hell. Und das sind so Dinge, die kenne ich vom Hobbybasteln. Und da bin ich immer beeindruckt, dass das bei so einem großen, teuren Architekturprojekt den Leuten auch so auf die Füße fällt.
Ja, der Unterschied ist, also 10 Meter bei 4, sind ja wahrscheinlich dann die professionellen Lichtstreifen, so sind alle 24 Volt und 10 Meter, da brauchst du schon ordentlich starke Netzteile. Und die, naja, über so eine große Dimension summiert sich das halt dann wahrscheinlich schon ganz schön, der ist so im Preis. Das ist dann wahrscheinlich, die meisten Leute, muss man ja auch sagen, gucken dahin und sagen, ach, schöne Farben und sehen das halt einfach nicht, ne?
Ja, die meisten Leute gucken auf ihr Handy oder auf das Bahnanzeigendisplay und das ist ihnen völlig egal, aber ich sehe das dann und denke mir, also mich wird ja stören, wenn in meiner Installation hier die Helligkeit so abfallen würde. Aber das fand ich interessant. Die Post selbst hat in ihrer Ankündigung ja nur gesagt, wer die Top 1, 2 und 3 sind und dass dann Platz 5 eine Briefmarke ist, ohne KI-Motiv, sondern mit einem Fotomotiv und dann auch noch einen echten Ort zeigt, einen unkonventionellen Bahnhof, das finde ich massiv besser als die KI-generierten Briefmarken.
Wobei, ist wirklich echt, warst du mal da?
Ich habe schon sehr viel Zeit in diesem Bahnhof gewartet. Der
Gamer-Bahnhof. Hast du da niedrige Latenzen wegen RGB oder?
Der ist super. Der hat nämlich einen Ausgang, der besteht aus zwei Treppen, die hochgehen auf eine Straße direkt vorm Rathaus. Und der eine Ausgang heißt Willy-Brandt-Platz und der andere heißt Westring. Ich bin da früher zum Sportmachen immer durchgelaufen Richtung Fitnessstudio und ich habe immer Wrestling gelesen, bis ich mir dann irgendwann mal davor stand und gedacht habe, Moment, es gibt einen Wrestling-Platz. Und da ist auch mal eine Autofahrerin, weil sie dachte, es wäre der Eingang zu einer Tiefgarage, die Treppen runtergefahren. Also der Bahnhof hat schon viele Geschichten. Da kann ich eine Bochumer Stadtführung ausschließlich in diesem Bahnhof abhalten. Das ist kein Problem. Aber
wenn ich irgendwann mal die Gelegenheit habe, ein Bürgermeister zu werden, dann nenne ich irgendwie die Plätze um, sowas wie Wrestlingplatz.
Aber dann auch gut. So, dass das der ehemalige Westring wird zu Wrestling umbenannt.
Ja, also so einfach nur ein paar Buchstaben tauschen, aber es wird alles lustig.
Ja, ich habe ja nur Schrottideen, wenn man sowas vorschlägt. Also so Schmidtstraße mit DT einfach umdrehen in TD.
Ja, Kirschplatz wird zum Kirschplatz.
Auf jeden Fall, die haben dann hier auch in der Ankündigung geschrieben, die Sondermarke Bochum Rathaus Süd gehört zu den schönsten Briefmarken 2025. Bei der Online-Abstimmung der Deutschen Post erreicht das Motiv der U-Bahn-Station Bochum Bahnhof Süd den Platz 5 von 56 Marken. Besonders gelobt wurde die klare Gestaltung und moderne urbane Ästhetik. Und den Sieg holte Winterlandschaft, gefolgt von Margot Friedländer und Stolpersteine. Und das Ding ist, ich habe ja nur die Pressemitteilung mit den ersten drei Plätzen mitbekommen. Ich weiß nicht, ob zum Beispiel hier Radio Bochum diese Briefmarke eingereicht hat und die deswegen wissen, dass das Platz 5 ist. Oder, und das wäre jetzt meine andere Befürchtung, das ist sowas wie, oh, wir machen mal diesen Trend mit, weil er gerade Trend ist und behaupten, dass zufälligerweise unsere Stadt ein Motiv eingereicht hat. Weil, wenn ich die sehe, finde ich die als Motiv nicht schlecht und auch die Idee, dass man architektonisch interessante Bahnhöfe als Briefmarken rausgibt. Aber ach, wir leben in Zeiten, in denen es zu einfach ist, so etwas nachzufälschen.
Du meinst die Briefmarken oder die Meldung?
Ja, beides. Also im Moment gibt es ja ganz viel mit diesen Jellycats, diese Plüschis, dass dann die Bundesregierung hatte einen Post gemacht mit So könnte die Bundesregierung als Kuscheltiere aussehen. Achtung, es ist KI-generiert. Sehen Sie es mit einem Augenzwinkern. Oh, ach was, es gibt nicht wirklich das Regierungsviertel als Plüschtier? Frau Merkel, was soll denn das? Aber hier vermute ich, weil unten in der Ecke steht Foto DHL Group, dass sie das nicht gefaked haben werden. Deswegen, es könnte echt sein.
Ja, vielleicht gibt es auch wirklich nochmal also entweder per Presseanfrage oder irgendwo eine offizielle Liste zu allen teilnehmenden Motiven sozusagen. Weiß nicht. Oder es kam einfach aus der KI geflogen, kann natürlich auch sein, ne? Was ist so, was sind die anderen Plätze? Platz 5 ist Bochum geworden, hey.
Auf jeden Fall hat mir dann Vivi, Hörerin des Podcasts, einen Link geschickt. Und zwar gibt es einen jährlichen Wettbewerb in den USA, bei dem es darum geht, ein Briefmarkenmotiv zu malen zum Thema Ente. Also es gibt den Federal Duck Stamp Contest.
Ente gut, alles gut.
Und tatsächlich, der diesjährige, wenn ihr noch nichts vorhabt, findet am 24. und 25. September in der at Ducks Unlimited Inc. Headquarters at One Waterfall Way in Memphis, Tennessee, 38120 statt. Wenn ihr nichts vorhabt, könnt ihr also noch zum diesjährigen Entenbriefmarken-Malwettbewerb antreten. Und es gibt dort einige konkrete Regeln über das Motiv, über die verwendbaren Materialien und so weiter. Aber ich finde es so cool, dass es nicht einfach nur einen Wettbewerb zum Thema Briefmarken gibt, sondern es gibt einen seit mittlerweile mehreren Jahren stattfindenden Wettbewerb zum Thema Briefmarke mit Entenmotiv.
Da passt auch alles, ne? Dass es im Waterfall Place ist oder wie war die Straße? Waterfall?
Waterfall Way.
Waterfall Way, finde ich auch gut. Finde ich irgendwie passend. Weiß nicht, ob das mit Absicht war oder ob es irgendwie deswegen Enten geworden sind oder so.
Es gibt auch, es ist auch so, du kannst nicht einfach irgendwas malen, sondern es gibt eine Liste der zugelassenen Arten, die du malen darfst. Und zum Beispiel sind das die Cackling Goose, Blue-Winged Teal, Mottled Duck, Long-Tailed Duck und King Eider. Und ich finde das so gut, dass ich, stell dir vor, du kommst da jetzt hin und hast die falsche Ente gemalt. Und das ist jetzt zwar schön, aber dann sagen sie, nee, also diese Kolbenente. Das ist ja, das geht ja überhaupt nicht. Oder diese Crack-Ente, wobei die ist vermutlich zugelassen. Oder diese Eisente oder diese Moorente. Ich erwähnte ja, ich habe beim letzten Zelten sehr viel über Enten gelernt. Aber das ist so etwas, danke an die Community, genauso ein Feedback möchte ich hören. Oh, ihr redet über Briefmarken. Hier ist übrigens der Wettbewerb für handgemalte Entenbriefmarken, den ich seit Jahren verfolge.
Ja, finde ich auch gut, finde ich gut. Ja. Sollte mehr davon geben.
Wovon es weniger geben sollte, sind Nachrichten wie die folgende. Stuttgart 21 kommt später, aber dann wirklich, schwöre Brudi. Und ich finde das 2030 vielleicht kommt jetzt dieser Bahnhof. Ich werde nächste Woche in Stuttgart umsteigen. Ich kenne diesen Bahnhof ja buchstäblich nur als Baustelle. Und bei sowas frage ich mich immer, wie kann das denn sein? Da ist so viel Geld reingeflossen, dass man jetzt wieder an dem Punkt ist zu sagen, es wird leider doch nochmal teurer. Es hat jetzt so lange im Bau gebraucht, dass wir einige Bereiche, die wir renoviert haben, die wir gebaut haben, wieder renovieren können, weil die Technik überholt ist.
Ich wollte gerade sagen, also inzwischen ist das Ding so lange Baustelle, kannst du schon wieder direkt alles sanieren. Ja, ich weiß auch nicht. Das Ding ist, das sind so viele Probleme halt auch gewesen, die du nicht wirklich, die man im Vorhinein eigentlich auch schon gesehen hat, die man aber nicht mit Geld erschlagen kann. Also alleine sowas wie dieser, dass dort Wasser unten drunter ist, der Boden nicht wirklich stabil ist, dass Wasser von unten reingedrückt ist und man das alles erstmal sozusagen halt halb terraformen muss dort. Das hat man ja vorher alles gewusst und da kannst du halt Geld draufschmeißen, wie du möchtest. Du musst da halt irgendwie mit umgehen und das dauert dann halt alles immer länger, als man erstmal plant.
Ich werde gesetzt im Fall, dass Jemerz mir die Wahl gewinnt, ihm persönlich die ganze Zeit Stuttgart 21 in die Schuhe schieben. Aber das ist wirklich eine der Sachen, die mich sprachlos zurücklässt. Die Evelyn Paller, die aktuelle Deutsche Bahnchefin, hat ja auch heute in einem Interview gesagt, dass die Deutsche Bahn noch Jahrzehnte brauchen wird, um wieder in Form zu kommen. Und im Rahmen dessen ging auch die Meldung rum von Frau Dohm. Ich hatte das auch hier in unser Pad geworfen. Mal gucken, wo ich das habe. Die beim Spiegel, hier, Katrin Dohm. Wirklich, als ich das gelesen habe, es hinterlässt einen ein bisschen fassungslos. Die Frau hat es geschafft, innerhalb von 3 Monaten nach Antritt ihres Postens sich so daneben zu benehmen, dass sie entlassen wird. Und sie war Bahnvorständin. Und sie bekommt eine Abfindung in Höhe von 2 Jahresgehältern.
Schnäppchen.
Und die Frau hat so Sachen gemacht wie mit dem Auto vorm Deutschen Bahnturm in Berlin parken und dem Portier den Schlüssel geben und sagen, er soll den mal parken. Oder auch ein starkes Zitat von ihr, sie soll wohl sehr herrisch aufgetreten sein und hat dann Mitarbeitern so Sachen gesagt wie, wer einen Freund möchte, der soll sich einen Hund kaufen. Und solche Leute sorgen dafür, dass die Bahn einfach noch auf Jahrzehnte nicht funktional ist.
Das ist krass. Okay, aber jetzt kriegt sie halt immer seinen zwei. Also so kann man es halt auch machen, ne? Du lässt dich für 3 Monate irgendwo anstellen, machst dann einfach nur Schwachsinn die ganze Zeit und dann kriegst du auch noch 2 Jahresgehälter dafür.
Ja.
Und dann gehst du halt in Frührente. Ist doch auch schön.
Und ich habe hier ein anderes Thema verlinkt, das direkt damit zusammenhängt. Wo kommt das Geld her, mit dem sie bezahlt wird? Sachsen macht das Bildungsticket teurer, denn wenn wir eins wissen, dann wer hat das Geld dicke? Die ganzen faulen Schüler. Deswegen Schüler und Azubis, Zeit, dass ihr endlich mal das Portemonnaie aufmacht, ihr Lumpen.
Na, einer muss doch die Brücke bezahlen, also sind wir mal ehrlich, das muss natürlich die Jugend, weil die wollen es natürlich auch nutzen, wenn dann irgendwann 2050 die Brücke hier steht, nutzen natürlich die Leute, die jetzt jung sind, diese Brücke, deswegen ist das ganz verständlich, dass die das auch bezahlen.
Und zwar fehlen im sächsischen Bundeshaushalt 2,8 Milliarden Euro. Und anstatt, dass man jetzt sagt, ja, ist egal, weil effektiv ist es das, sagt man, nein, wir müssen sparen. Und wie bekommen wir Geld rein? Wir machen das Bildungsticket teurer. Und zwar, als das ursprünglich eingeführt wurde, in vielen Bundesländern ist das Bildungsticket kostenlos. Aber Gott sei Dank ist Bildung ja Ländersache und deswegen hat Sachsen das in der eigenen Hand. Und ursprünglich hieß es damals, dass es 8 Euro kosten soll und 15 waren als maximale Schmerzgrenze angegeben. Natürlich kostet es 15 Euro seit ewig. Und diese 15 Euro, die damals als Schmerzgrenze im Konzept genannt wurden, an die möchte man jetzt wieder dran, weil wenn wir eins wissen, dann, dass die Leute, die gerade eh zu viel Geld haben, sind Schüler und Familien mit Kindern, die sollen einfach mal, ja, dann halt jetzt weniger Avocado-Toast, wenn du zur Schule fahren möchtest. Kannst ja auch laufen. Und
aber ich bitte euch, wo nehmt ihr eure Energie her?
Der MDR hat hier im Artikel eine Stelle, die ich zitieren möchte. Auch beim Bund der Steuerzahler will man den Sinn eines preisgünstigen Bildungstickets nicht in Abrede stellen. Allerdings weitet Landesvorsitzender Dirk Mohr den Blick. Die Maßnahme an sich ist sozialverträglich, aber es ist auf jeden Fall sozial ungerecht, künftigen Generationen einen extremen Schuldenberg zu hinterlassen. Daher bedeutet das für uns, dass eine wahre soziale Gerechtigkeit eigentlich bedeutet, dass der Staat nur das ausgibt, was er hat. Und da möchte ich jetzt hier, wir müssen nicht zu sehr über die Modern Monetary Theory und über Staatsschulden sprechen, aber es ist völliger Quatsch zu sagen, die Schüler müssen zur Kasse gebeten werden, damit sie in Zukunft nicht auf dem Schuldenberg sitzen.
Da fängt das, was die ältere Generation verzapft hat sozusagen und kaputt gemacht hat oder also verwirtschaftet hat sozusagen.
Anstatt dass man erkennt, dass ein Bildungsticket konkret Investition in die Zukunft ist, die dann erwirtschaften kann, dass man die jetzt aufgenommenen Schulden abträgt. Stattdessen sagt man nein, also wir können wirklich nicht, wir müssen jetzt dieses Loch im Haushalt stopfen. Dann habe ich einfach mal durchgerechnet. anhand dessen, wie viele Berechtigte es in Sachsen gibt und wie viel Geld reinkommen würde. Wir reden halt von kleinen Millionenbeträgen, die gemessen an den 2,8 Milliarden, die fehlen, das ist ein Rundungsfehler.
Wie viele Leonhard 2 Panzer sind das?
Also wir haben ja den Leopard 2 Panzer schon mal hier durchgerechnet.
Genau, deswegen frage ich.
Haben da die Kritik bekommen, dass wir ja die Basisausstattung genommen haben. Die würde man ja gar nicht so kaufen, sondern man würde den schon mit ein paar Features kaufen. Ich weiß nicht, wie viele 100.000 Euro es kostet, da Bluetooth drin zu haben und USB-C-Ladestecker. Aber wir haben völlig optimistisch gerechnet, nämlich nur mit dem Stückpreis, ohne so Sachen wie Werkzeug und die ganzen. Also man kauft den ja zusammen mit einem Servicevertrag, den man auch zahlt, wenn der nicht kaputt ist, sondern man bezahlt den halt die ganze Zeit. Wir hatten für Hessen damals durchgerechnet, dass 14 Millionen Euro gefehlt haben und das sind zwei Leopard-Panzer, die ungefähr 7 Millionen mit Wartungsvertrag kosten. Und hier in Sachsen ist die Dimension halt noch kleiner. Also ungefähr ein Leopard-Panzer würde es jetzt im Jahr kosten, dass dieses Ticket kostenlos zu machen, aber es wird ja vor allem jetzt teurer.
Ja, es sind vor allem, also 7 Millionen, das sind ja 700.000 Bierkästen.
Das ist ja quasi ein Saarland. Also, nee, aber das ist so, ich lese das und ich denke mir, offensichtlich haben wir ein Problem in diesem Land, wenn jemand sagt, ja, das Bildungsticket muss teurer werden, damit die Schüler nicht einen Schuldenberg bekommen. Also, dann haben wir ja schon an ganz anderen Stellen ein Bildungsproblem. Denn das ist wirklich nicht, was dieses Haushaltsloch schließt. Die Schulden entstehen an anderen Dingen, wie zum Beispiel marode Infrastruktur, die so lange zerspart wurde, bis sie auseinanderbröselt und du dann einfach Wirtschaftsleistung hast, die nicht stattfinden kann, weil die Leute nicht zur Arbeit kommen, um zu erwirtschaften. Mhm. Oder Finanzbetrug. Also zu behaupten, dass dieses Ticket teurer zu machen relevant wäre, weil man denen sonst Schulden hinterlassen würde, ist einfach denkfaul.
Ja, ist definitiv so.
Ja, also, danke für wenig. Aber ich finde, es ist wichtig, dass wir hier über so etwas sprechen, also über das hessische Bildungsticket, das sächsische Bildungsticket. Das zeigt halt, die Länder und die Regierung haben kein Interesse daran, den jungen Leuten die Bildung zum Beispiel möglichst zugänglich zu machen. Die könnten ja auch am Wochenende heimlich mit diesem Ticket fahren. Wo kommen wir denn da hin? Wo wir bei großartigen Dingen sind, der Staat herausbringt. Wir haben ja mit dem Carsten Wildberger jetzt einen Digitalminister. Und was machst du als Digitalminister? Du schaffst dir erstmal ein Denkmal. Und ich habe es in unserem Pad genannt, juhu, die Ausweis-App 3 kommt. Mit den Worten, das wird krass. Digitalminister plant bundesweite Bürger-App. Digitalminister Carsten Wildberger kündigt eine zentrale App für staatliche Dienstleistungen an. Mit Personalausweis, Führerschein, Anträgen und Terminbuchungen auf dem Smartphone. Hä?
Ich finde ja diese Unterüberschrift, das wird krass geil. Die bezeichnet das so gut.
Ja, der kommt halt aus der Wirtschaft, der ist ein Experte für Marketing. Ja, aber also auch das, der Heise-Artikel heißt auch, das wird krass. Ja. Und ich möchte an dieser Stelle fragen, Herr Wildberger, der Führerschein auf dem Smartphone, das ist eine EU-Vorgabe, dass der kommt. EID gibt es auch einen EU-Standard, an dem gebaut wird. Anträge und Terminbuchungen über das Smartphone, kann das nicht die Web-App von meinem Bürgerbüro? Also
hier in Dresden geht das. Definitiv.
Ich verstehe nicht, warum wir jetzt ich sagte scherzhaft Ausweis-App 3, aber warum jetzt eine neue App dafür? Das sind doch alles Dienstleistungen, die es zwar gibt, die auch wenig bisher benutzt werden, aber ich raff's nicht. Den Führerschein kannst du mit so Sachen wie der Wallet-Infrastruktur von Apple viel sinnvoller hinterlegen, als wenn du jetzt eine eigene App dafür aufbaust, in der Führerschein liegt.
Ja, ich muss auch sagen, dieser Use Case, also zum einen muss ich natürlich sagen, okay, es ist irgendwie sinnvoll, dass man sich kurz Gedanken drüber macht, wie man die Services, die man irgendwie digital anbietet, irgendwie accessible für die Leute machen. Und das meiste Leute kommen halt irgendwie klar mit Apps, deswegen kann ich diesen Gedankengang irgendwie schon grob verstehen, dass man sagt, okay, ich lebe hier in der Stadt und da habe ich halt eine App, die wird dann Anlaufpunkt für alles, was es hier gibt. Also ich brauche einen Termin, dann klicke ich da rein. Allerdings muss ich auch sagen, wie oft benutzt man das denn? Rechtfertigt es das überhaupt? Oder gehe ich einfach im Browser dann auf die Webseite und kann es da auch wie in einer App, also eine Web-App, ne? Die App wird nichts anderes sein als eine Webseite in einem Wrapper irgendwie, die dann als App ausgeliefert wird. So schreibt man halt, schreiben die meisten Leute heutzutage halt irgendwie Apps.
Und vor allem die Bundesregierung. Wir haben ja auch uns ja mal darüber unterhalten, wie die Bundes-, also es gibt eine Bundeskanzler-App. Und die ist einfach nur der Terminplan von Friedrich Merz und es ist eine Web-App und es sind auch jede Menge Dinge von der Website nicht mal rausgefiltert worden, also Sachen wie Impressum und dann steht da Inhalte dieser Website und so weiter und so fort. Also das ist halt richtig lieblos runtergezimmert, ist dann im App-Store eingetragen als eine App, die es nur in der Sprache Englisch gibt. In der ganzen App gibt es kein einziges englisches Wort, es ist die Web-App zur Bundeskanzler-Website, also so, ja. Da steckt halt echt wenig Liebe drin.
Ja, ich kann gerade schlecht einschätzen, wie es den anderen Leuten so geht, aber mir persönlich geht es so, ich will eigentlich nicht für jeden Scheiß irgendwie eine neue App installieren, die ich dann nur einmal brauche. Also wenn ich mir jetzt einen Termin buche für, keine Ahnung, Perso-Erneuerung oder sowas, dann möchte ich mir nicht extra dafür jetzt eine neue App laden, die ich danach direkt wieder lösche und oder die ewig auf dem Handy rumgammelt oder so. Ich weiß nicht, kann gerade schlecht einschätzen, wie das anderen Leuten geht, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielen Leuten so geht. Deswegen finde ich diesen Weg über die Webseite eigentlich auch sehr viel intuitiver, wo man eigentlich sagt, okay, das checken die meisten Leute eigentlich inzwischen und du kannst vor allem auch am Rechner mal machen oder sowas. Die App kannst du ja dann nicht am Rechner bedienen, das heißt, du musst sowieso ein alternatives Angebot dann noch zur Verfügung stellen, was Leute auch am Rechner bedienen können. Mhm. Von daher finde ich das so ein bisschen nicht weit genug gedacht,
ja.
Dass man sagt, okay, ich baue jetzt eine App. Eine App klingt natürlich erstmal irgendwie cool und das ist wahrscheinlich schon der erste Grund, weswegen das jetzt hier eine App werden soll. Aber ja, im Endeffekt, welchen Mehrwert bietet diese App?
Vor allem im Verhältnis zu, wir haben die Bund-ID, die jetzt demnächst zur Deutschland-ID wird, habe ich ja mit dem Thorsten Frenzel eine eigene Sendung drüber gemacht. Und wird das die App zur Deutschland-ID? Digitalminister Carsten Wildberger plant eine bundesweite Bürger-App für staatliche Dienstleistungen. Wie das Handelsblatt meldete, sprach der CDU-Politiker darüber bei einer Veranstaltung der Zeitung in Berlin. Über das zentrale Serviceportal können künftig Anträge gestellt oder Termine gebucht werden. Details wolle der Minister aber erst im Juni oder Juli vorstellen. Das wird krass, zitiert die Zeitung den CDU-Politiker mit dem Blick auf das kommende Jahr. Wie bitte? Also, das ist... Ich stehe hier und kann nicht anders, aber wenn ihr einfach nur die Deutschland-ID-App rausbringt, dann sagt das doch.
Ja, also allgemein, wenn man kurz ein bisschen, wenn ich jetzt so ein bisschen länger drüber nachdenke, frage ich mich dann so Sachen wie, okay, wie authentifiziert man sich dann oder so, ne? Kommt dann die Online-Funktion des E-Persos halt zum Einsatz oder so? Das frage ich mich definitiv. Werden wir dann sehen, wenn das Ganze vorgestellt wird. Und andererseits muss ich auch sehen, wenn das jetzt kommt, ist die Idee wahrscheinlich ja schon irgendwo oder so ein Prototyp schon eher irgendwie in Entwicklung gewesen und lag da irgendwo wahrscheinlich noch rum. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in dieser kurzen Zeit, in Anführungszeichen kurzen Zeit, das Ding jetzt schon so aus dem Nichts entstanden ist sozusagen, sondern da hat wahrscheinlich jemand eine gute Idee irgendwo gepitcht.
Ich möchte hier Carsten Wildberger selbst mal zitieren. Digitalminister Wildberger bei Staatsmodernisierung brutal fokussieren. Weniger Bürokratie, sinnvolle Strukturen. Das Digitalministerium will die Verwaltung entwirren und sammelt dafür Hinweise auf einem neuen Portal. Also sie haben jetzt ein Portal gegründet, auf dem man verworrene Portale melden kann. Und wo ich mir dann auch denke, weiß er nicht, was er hat, wenn er so etwas vorschlägt? Oder warum redet er nicht über das, was er konkret vorhat? Weil brutal fokussieren, das war schon die Idee der Deutschland-ID bzw. der Bund-ID. Warum müssen wir denn jetzt das Rad zum dritten Mal neu erfinden?
Naja, jetzt halt unter seiner Führung. Ja, ich weiß auch nicht. Also da gibt es ja viele Herausforderungen, auch sowas wie, okay, wie machst du die konkrete Anbindung dann lokal an die Städte? Weil wir haben halt nun mal Föderalismus und jeder löst die Bürokratie so ein bisschen anders und die technischen Sachen alle ein bisschen anders. Das heißt, im Endeffekt musst du dann in dieser App für alle Bundesländer wieder neu implementieren, wie diese Anbindung an die Stadtsysteme funktioniert und so. Es ist wird noch lustig und ich bin gespannt, ob das überhaupt so kommt in dieser Form. Wie gesagt, den Grundgedanken finde ich gar nicht so schlecht, dass man sagt, okay, wie gibt man den Leuten mehr Accessibility dazu zu den Diensten, die es schon gibt?
Ja, wobei auch da hast du das in Kiel mitbekommen.
Was?
Die Stadt Kiel hat damit geworben, dass man jetzt einfach über die Website digitale Termine im Bürgeramt buchen kann und einige davon auch weitestgehend digital umsetzen, mit wenigen Klicks. Und unter anderem warben sie für so Sachen wie den Kirchenaustritt. Und dann hat sich die Kirche beschwert, woraufhin dann die Stadt Kiel gesagt hat, oh, tut uns ganz so leid, wir haben das gar nicht so gemeint, wir wollten keine religiösen Gefühle verletzen, big sorry, wir meinen das gar nicht so. Wo ich mir gedacht habe, ich finde diese Verworrenheit von Staat und Kirche total absurd. Warum ist es so aufwendig, aus der Kirche auszutreten? Warum ist die Kirche nicht ein Abo, das ich so einfach kündigen kann wie ein Netflix-Abo? Denn die Leute, die es zahlen wollen, die zahlen es ja eh. Und die Leute, die es nicht zahlen wollen, die sollen da möglichst einfach rauskommen können. Alles andere, finde ich, ist einfach Betrug am Bürger.
Ja, da ist aber Tradition und so. Und naja, Tradition ist ja, habe ich auch schon mal gesagt, Tradition ist ja auch nur ein Begriff für zu faul, was Neues einfallen zu lassen. Und alles soll so bleiben, wie es immer ist. Und deswegen ist das so.
Ja, ich kann es mir wirklich nicht erklären. Also die Kirche hat erstmal extrem viel Geld in Deutschland. So viel, dass, also auch so Sachen, immer mal wieder gibt es ja Berichte über, welche Vermögenswerte hat die Kirche. Und dann heißt es ja, wissen wir nicht. Gründ mal ein Unternehmen, das regelmäßig bei Steuerprüfung sagt, du, wir haben keine Ahnung, welche Immobilien uns gehören. Das ist so viel. Wenn wir das jetzt alles aufschreiben, dass du kannst, das sind so große Zahlen, die kannst du gar nicht lesen. Wir schreiben das gar nicht auf. Dann hast du so Sachen, Meldungen Anfang dieses Jahres, dass die katholische Kirche jetzt einen katholischen ETF gründet, was einfach für mich klingt wie Finanzbetrug in the open, weil sie halt unendlich viel Geld haben. Schön, dass sie damit jetzt einen ETF machen, dass ihr Geld auch ordentlich für sie arbeitet. Und ich mir denke, die Leute, die da, denen das religiös was gibt, die an ihrer Gemeinde partizipieren wollen, die wollen ja dafür bezahlen. Warum muss man es dann so schwer machen für die Leute, die das nicht mehr wollen?
Ja, aber dann geht halt Geld weg, ne? Also ich meine, die ganzen Plattformen und sowas wollen ja auch nicht, keine Ahnung, Netflix-Abo oder sowas, die wollen ja auch nicht, dass du dein Abo kündigst. Von daher sind die Gründe, die Beweggründe, das so schwer wie möglich zu machen, sind ja eigentlich ziemlich gleich zu Netflix, Amazon, was auch immer.
Wo wir gerade beim Kündigen von Abos sind, möchte ich nochmal lobpreisen, wie toll ich es finde, dass immer mehr Leute hier einen kleinen Dauerauftrag einrichten von bereits wenigen Euros. Das ist wirklich etwas, wo ich jedes Mal total begeistert bin, und es ist immer noch schwer zu glauben, aber Leute finden das, was wir hier machen, so informativ und unterhaltsam, dass sie sagen, hier ist mein Dauerauftrag von 2, 3, 4 Euro, teilweise auch mehr, und das ist sowas, jedes Mal, wenn da die Überweisung reinkommt, XY hat 5 Euro geschickt und ich sehe dann, der schickt die nicht zum ersten Mal, sondern der hat jetzt seit 20 Monaten diese Überweisung und hat einfach 100 Euro geschickt, die er auf einmal vermutlich nicht geschickt hätte. Das ist schon sehr, sehr cool, dass es diese Unterstützung gibt. Und deswegen nochmal danke an der Stelle. Der Podcast-Support hat unter anderem mein Easter-Hack-Ticket gezahlt und ich freue mich da sehr drüber. An alle, die den Podcast noch nicht finanziell unterstützen, weil sie es nicht wollen oder können.
Wir sind eure neue Kirche, tretet aus und gebt euch unser Geld.
Ihr könnt bald auch über das Digitalportal der Bundesregierung diesem Podcast beitreten. Das wird krass.
Auch interessant, ist eure neue Religion.
Ich werde jetzt einfach gegen Digitalminister, so wie gegen Papst.
Undigitalisieren. Dedigitalisieren.
Ja. Auf jeden Fall, ich als Gegendigitalminister möchte mich nochmal bei unter anderem Emu bedanken. Emanuel war ja hier in der Sendung, als wir über Musik geredet haben und wir bei ihm waren. Und er hat auf Apple Podcasts geschrieben, top, mein Lieblingspodcast seit einiger Zeit. Und ich muss sagen, das freut mich doch sehr. Also wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, Bewertungen helfen, dass andere ihn finden, und das freut uns natürlich sehr, und vor allem, wir rufen ja so gut wie nie dazu auf, ihn zu bewerten, umso mehr freut es mich, wenn Leute ihn dann bewerten. Genug des Eigenlobs, kommen wir zu den wichtigeren Dingen.
Ja, sonst wären wir schon zur Kirche hier, also.
Ich wollte, wo wir gerade noch beim Geld waren, mal darüber reden, wie das ist mit diesen Einnahmen, weil jetzt auch dadurch, dass neue Hörer dazugekommen sind, die Frage war, was bekommt ihr denn von Spotify? Und ich an der Stelle nochmal sagen möchte, gar nichts. Also von Spotify sehen wir 0 Cent, die schalten Werbung in den Podcast, an der wir nichts ändern können. Wir könnten den Podcast von Spotify wegnehmen, aber dann hören ihn halt die Leute da überhaupt nicht mehr. Dementsprechend an der Werbung von Spotify verdienen wir nichts. An der Werbung von YouTube verdiene ich etwas, aber um das mal in Relation zu setzen, das Video mit CNC Kitchen hat 4000 Aufrufe, auf die es 11,20 Dollar gemacht hat. Und das ist jetzt gar nicht so prall, was halt daran liegt, dass wir über Themen wie Waffen aus dem 3D-Drucker reden, was ich für ein wichtiges Thema halte, wo dann aber die Werbepartner sagen, oh du, Werbung schwierig. Und ich habe ja auch die Mid-Roll-Ads bei den neuen Folgen aus. Also es gibt jetzt nur noch zu Beginn eine Werbung, die man überspringen kann und danach den Rest des Videos keine Werbeunterbrechung mehr, weil ich gesehen habe, wie viel das ist, wenn man ohne YouTube Premium das Ganze schaut, und das finde ich einfach völlig unangemessen. Also ich könnte mehr damit verdienen, aber dann habe ich lieber, dass das über Support durch die Community reinkommt und dafür dann noch weniger Werbung auf der Plattform ist. Ich habe ja schon mal erzählt, der Grund, dass es überhaupt mit Werbung ist, ist, dass YouTube Videos bevorzugt, die monetarisiert sind und man dadurch einfach Reichweite über diese Plattform bekommt, die man nicht hätte, wenn man die Monetarisierung ausschaltet.
So, ja. Und deswegen schwanken auch die Hörerzahlen so krass, ne? Also wenn wir hier eine normale Folge haben mit vielen Themen vor allem, dann sind da unverhältnismäßig viel weniger Klicks und Aufrufe als bei einer Folge, die monothematisch ist und die, keine Ahnung, nochmal einen Gast hat oder sowas, die irgendwie dann sich gut klickt sozusagen.
Ja, hier die Folge mit Elke Smith über Sucht und Lootboxen hat fast 7000 Aufrufe auf YouTube. Aber hat, weil das Thema Sucht und Glücksspiel war, 8 Euro oder so eingenommen. Also jetzt auch nicht der Rede wert. Und das sind so Sachen, da ist es halt sehr cool, dass wir uns hier nicht piepen und zensieren müssen für den Algorithmus, sondern dass die Community hier Geld reinwirft.
Jo, das definitiv.
So.
Da ist er.
Weiter im Text. Was den geneigten Zuhörern jetzt hier durch einen Schnitt vorenthalten wurde, ist unsere kurze Trinkpause, und ich habe mal eben das Haus geburbt, woraufhin du kichertest. Das ist, Amerikaner haben ja letztes Jahr Lüften entdeckt, und es fing an mit Expats, die in Videos darüber redeten, dass sie, seit sie aus Germany zurück sind, machen sie Lüften und Wandern und Spazieren gehen, und jetzt, weil Luften so ein blöder Begriff ist, nennen sie es House-Burping, wenn sie die Fenster aufmachen, um mal eben die Luft rauszulassen. Also das Haus macht ein Bäuerchen.
Ja. Ich bin gespannt, wie lange es jetzt noch dauert, bis sie diese Kippfunktion bei Fenstern auch nachrüsten oder so, weil das ist ja auch noch so ein Ding, wo alle immer erstaunt sind und denken, das Fenster fällt gleich raus. Aber naja, ich weiß nicht, ich fand es so lächerlich, wie man so einfache Sachen wie einfach lüften. Ich meine, klar sind da alle Häuser irgendwie mit Klimaanlage versorgt, sodass da eh irgendwie immer Luft zirkuliert und so. Deswegen musst du da weniger drüber nachdenken. Aber trotzdem, dass man das Problem nicht elektrisch löst, sondern einfach mal das Fenster aufmacht, dass man da nicht selber drauf kommt vorher, das check ich nicht. Aber ja, anders sozialisiert sozusagen. Ne?
Es ist also, tatsächlich,
wir würden es ja auch nicht besser wissen, wenn wir es nicht gelernt hätten.
Tatsächlich, in dem Fall, also wie groß macht man das Thema auf? Aber amerikanische Häuser sind ja ein gigantisches Rabbit Hole für sich, angefangen bei, sie verwenden halt im Prinzip Gipskarton, weshalb du sehr einfach Klimatechnik nachrüsten kannst, weil du einfach durch bisschen dagegen drücken einen Kanal durch die Wand machen kannst, hin zu, es ist viel verbreiteter und weil Energiekosten günstig sind, auch viel mehr genutzt. Also
Genau, also zum einen muss man natürlich sagen, die Bauweise ist sehr viel nachhaltiger in der ersten Linie, weil viel Holz benutzt wird, was halt neu wächst. Und es ist sehr viel günstiger als unsere Bauweise. Allerdings muss man auch sagen, in dem Moment, wo man in einem, keine Ahnung, irgendwie Orkangebiet oder halt irgendwie, wo Hurricanes und sowas auftreten, Gebiet und Tornados lebt, dann ist es halt nicht mehr so nachhaltig, weil man da unser Haus neu bauen muss. Und dann, du hast gerade schon das mit den Energiekosten genannt. Ich finde es auch immer beeindruckend, dass dort ist ja Energie teilweise, je nachdem wo man lebt, so günstig, dass man einfach sein Haus nicht dämmt und dann einfach für draußen mitheizt sozusagen, weil es halt einfach so günstig geht.
Ja, auch das hatte ich dir mal von Mexican Deep Clean erzählt. Mhm. Die Modetrend, dass Leute große Mengen Flüssigkeit auf den Boden zum Putzen schütten, also dass sie im Prinzip den Wascheimer direkt auskippen, den ganzen Boden unter Wasser setzen, und der Mexikaner an sich macht das, weil er in der Mitte der Küche zum Beispiel einen Abfluss hat und dann mit viel Flüssigkeit, viel Dreck auf einmal rausschwemmt in diesen Ausfluss. Das Problem ist, Amerikaner wohnen ja buchstäblich in Schuhkartons und haben dann unter ihrem Klebe-Vinyl-Laminat auf einmal Schimmel, weil stellt sich raus, die Feuchtigkeit, die da einmal drunter gekommen ist, die kommt gar nicht mehr weg, wenn man gar keinen Ausguss in der Mitte des Raums hat.
Ja, naja, und wenn der Gipskarton einmal nass wird von der Seite und nicht von der beschichteten Seite, also von der Wandfarbenseite und sowas, wenn der einmal von unten so seitlich nass wird, dann quillt er halt auf und ist dann halt nicht mehr nutzbar. Dann darfst du einmal komplett dein Haus renovieren, also kernsanieren.
Ja, einfach die großartigste Nation der Welt. Fällt mir wenig anderes zu ein. Ja.
Aber an sich so diese Bauweise mit Holz ist schon gar nicht so schlecht, muss man ja auch sagen. Wenn man das gut macht, ist das halt schon echt viel nachhaltiger, als irgendwie alles mit Stein und Beton vor allem zu bauen. Klar ist es nicht ganz so stabil, aber nicht für alle Grundwände brauchst du oder für alle nicht tragenden Wände brauchst du ja so eine Stabilität. Eigentlich brauchst du die auch so eine Stabilität nicht bei uns hier, ne? Wenn du jetzt irgendwie ein Einfamilienhaus baust, brauchst du nicht so eine krasse Grundstabilität.
Ich bin ja großer Fan der SWR Handwerkskunstreihe und da hatten sie eine Sendung, wo sie Hanf als Dämmmaterial einbauen. Und das ist auch sowas, das ist irgendetwas in meinem Gehirn wird extrem beruhigt davon, wenn ich dabei zuschaue, wie Leute mit einem harten schwäbischen Akzent darüber reden, wie sie hier das Fenster in die Hanfwand geschnitten haben. Und ich finde das sehr, sehr unterhaltsam. Ich werde es auf jeden Fall auch hier verlinken. Ja,
da gibt es auch eine Folge, wo irgendwie Instrumenten gebaut werden und sowas, also Gitarren und sowas. Die habe ich auch alle schon durchgesuchtet.
Ja, also die Handwerkskunst, das ist auch großartiges Fernsehen. Vor allem immer, wenn Leute da alleine ihre Passion vorstellen, ist es sehr hochwertig. Und immer, wenn sie dann irgendwie einen Gehilfen, einen Lehrling dabei haben, da gibt es eine großartige Sendung, wie man ein Hochbeet aus Naturstein baut. Und da die Hälfte der Sendung besteht daraus, dass der Meister darüber redet, dass seine Lehrlinge zu blöd sind, eine gerade Linie zu mauern.
Das stimmt. Da gibt es ja auch gute irgendwie so Bundeswehr-Azubi-Dokumentationen und sowas, wo dann der Meister einfach sagt, so, wir brauchen 3 Pfosten, 2 stehen schon hier.
Im Handbuch für Soldaten, das die Bundeswehr ausgibt, steht, dass ab einer Wassertiefe von 1,60 Meter oder Brusthöhe des Soldaten sind Schwimmbewegungen anzufangen.
Naja, das ist ja nicht selber denken, machen.
Generationen an Soldaten haben nicht das Marschieren eingestellt und ja, nun, schade, schade, Schokolade. Aber kommen wir wieder zurück zu den Themen. In Sachsen ist was passiert. Und zwar, ja,
bis jetzt stehen noch alle weiteren Brücken.
Sachsens neues Polizeigesetz hat Dinge drin, bei denen ich gedacht habe, wie bitte? Also man hat jetzt eine entschärfte Version des Ganzen durchgewunken. Und zwar hat man keine Kameraüberwachung von Autos mittels Drohnen. Stattdessen überwacht man nur mit stationären Kameras Kennzeichen. Und man hat sich gegen Palantir entschieden, aber dafür, dass die Polizei biometrische Daten im Internet aussuchen darf. Und ich nehme mal an, das wird dann auf so etwas wie PIM-Eyes hinauslaufen. Und ich finde das datenschutztechnisch auch wieder wild. Und wir sind wieder an dem Punkt, den Konstanze in ihrem Vortrag auf dem 39C3 hatte, dass die einzelnen Bundesländer in Kommissionen darüber beraten, dass sie, also Palantir hat jetzt gerade so einen schlechten Ruf. Und wenn man dann fragt, was habt ihr denn alternativ evaluiert, dann kommt, ja, sowas wie Palantir, aber im Zweifel selber machen. Und übersieht, dass das auch wieder ein Milliardengeschäft wäre. Alleine die Lücke im sächsischen Haushalt, weshalb das Bildungsticket jetzt teurer geworden ist, damit könnte man nicht mal finanzieren, anzufangen, ein eigenes sächsisches Palantir zu bauen. Aber immerhin, da hat es funktioniert. Sachsen hat sich gegen Palantir entschieden. Und im Rahmen dessen sieht man dann auch so Sachen, dass NRW zum Beispiel seit 2 Jahren einfach die Daten an Palantir weiterreicht. Und da gibt es dann halt auch wieder so Sachen, dass es durchaus bundesweite Polizeiregister gibt, zu denen Sachsen beisteuert, die dann von NRW an Palantir gegeben werden. Also es ist nicht so, dass Daten, die die Polizei in Sachsen erhebt, überhaupt nicht bei Palantir landen, sondern nicht alle Daten landen da.
Ich weiß nicht, mir kommt das gerade so vor, als hätten wir schon drüber gesprochen, dass die Überwachung mit Drohnen geplant war. Aber ich glaube, da hatten wir nicht online drüber gesprochen, auf Sendung sozusagen, sondern entweder privat oder ich hatte mit anderen Leuten drüber gesprochen. Aber das ist natürlich auch eine Taktik, dass man sagt, okay, ich fordere erstmal etwas komplett Absurdes, und zwar die Überwachung von Autos mit Drohnen, die ja irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde Flugzeit haben oder sowas und dann andauernd betraut. Oder ja, man kann es auch automatisieren, aber sind wir uns mal ehrlich, die Überwachung mit Drohnen von Autos ist jetzt nicht so wirklich sinnvoll.
Nee, also Einspruch.
Okay.
Die Raptor, das ist die Drohne, über die ich hier schon mal länger gesprochen habe.
Aber die wird der Staat Sachsen nicht einsetzen.
20 Meter Flügelspannweite, 3 Kilometer Radius, die es auf dem Boden beobachten kann, kann Fahrzeuge tracken, problemlos, hat eine Flugdauer von mindestens 24 Stunden. 48 Stunden sind auch schon testweise geflogen worden. Also theoretisch könnte man mit echt wenigen Drohnen alle Ballungszentren von Sachsen die ganze Zeit abfliegen. Und man kann sogar noch einen Schritt einfacher denken. Man kann so Sachen wie zum Beispiel Falschparker kannst du einfach aus Satellitenbildern, das ist aus Satellitenbildern rausfiltern. Mhm. So. Also da gehen ganz viele Dinge, aber ja, was erwarten wir denn, dass demnächst die Polizei als POV-Streife über Dresden fliegt? Das ist ja Quatsch.
Genau, also sowas war ja eher gemeint, ne? Diese ganz, ganz großen Drohnen waren da ja weniger mit gemeint. Also auch, aber die sollte man da auch schon mit abfrühstücken, dass man die Fotos davon nutzen kann. Aber weniger. Und es ist natürlich auch erstmal ein gutes Prinzip zu fordern, okay, wir machen das jetzt hier alles mit Drohnen, sind ganz fortschrittlich und dann kriegt man dagegen also irgendwie Backslash und dann geht man nur so einen halben Schritt zurück und zwei vor und sagt, na okay, dann machen wir es aber statt hier, also irgendwie mit stationären Kameras oder sowas.
Können wir bitte eine Hyperschall-Rakete haben wegen Falschparker?
Ich auch okay.
Javelin tut's dann auch, wenn es unbedingt klein sein muss.
Da können die paar Chipfabriken hier doch mal was bauen, oder?
Ja, ich war letztens überrascht mit Zeiss, die ja im Wesentlichen Militärtechnik machen und Planetarien. Also Zeiss macht ja so Optiken, die dann im Militär groß gekauft werden. Und ich frage mich ja, ob die Planetarien und die Planetariumsprojektoren, die Zeiss baut, einfach nur deren ethisches Greenwashing sind, dass das Image schön aufpoliert wird.
Ja, ist das nicht der gleiche Grund, weswegen Rheinmetall jetzt irgendwelche Ladebordsteine oder sowas baut?
Nee, die machen sie, um den Förderpreis Innovation zu gewinnen.
Na ja, klar.
Denn wenn Rheinmetall was fehlt, dann Geld. Ich habe heute auch wieder ich bin ja eine der wenigen Personen, die so Imagefilme guckt, wenn Rheinmetall die hochlädt, weil ich ja den Rheingehört-Podcast immer mal wieder gehört habe. Oder wie ein Freund der Sendung ihn nannte, den Rheingeschissen-Podcast. Das ist so, wenn du siehst, dieser filminterne Podcast hat 14 Aufrufe, dann juckt mich das ja in den Fingern, dann muss ich der 15. sein. Im Rahmen dessen hatte ich jetzt auch wieder was gesehen über Blue Whale. Das ist eine autonome Drohne, die IAI, Israel Aerospace Industries, entwickelt hat, die hier in der Ostsee testgefahren wurde. Ein autonomes U-Boot, das U-Boot-Tätigkeiten machen kann und ohne Personal rumgurken kann. Aber wie bin ich darauf gekommen? Ach so, genau, ich hatte was von Blue Whale und Baltic Sea gelesen und dachte, oh, ein Blauwal in der Ostsee? Und dann war es enttäuschend, weil es nur eine autonome Drohne ist und gar kein cooler Wal.
Mhm.
Ja. Was ich aber eigentlich wollte ich ja was ganz anderes erzählen, nämlich Sachsen und diese Drohnen. Und ich frage mich, warum macht man es so unnötig kompliziert? Ich bin ja total dafür, dass wir Autofahrer strenger überwachen. Ich bin Fußgänger, ich möchte, dass Autofahrer sich an Recht und Ordnung halten und dass das durchgesetzt wird. Aber Drohnenüberwachung für Autos, wir haben uns ja hier mal lustig gemacht über die Stadt Bochum, die mit so einem Quadcopter geworben hat für ich möchte Straßen, die auf mich aufpassen. Und es fühlt sich halt genau so an.
Ja, ungefähr, also kann man eigentlich sagen, das ist genau das, was Bochum da umsetzen möchte und dafür geworben hat. Und hier in Sachsen sagt man, wir machen es einfach, weißt du.
No.
No. Hier wird nur einfach gemacht, weißt
du. Du hast ein Thema mitgebracht, zum Thema Open Source. Und bevor wir hier gleich dann in den Plusteil abschweifen, gehen wir hier doch nochmal drauf ein. Eine Petition, ich habe sie auch unterzeichnet. Was hast du uns damit gebracht?
Genau, und zwar bin ich auch über den Tux-Podcast, tatsächlich über den Tux-Flash-Podcast, bin ich auf diese Petition aufmerksam geworden, und zwar eine Petition für die Anerkennung von Open Source, also für Open Source-Arbeit als Ehrenamt. Und da hatte ich zum einen nicht auf dem Schirm, dass das aktuell nicht so ist. Denn man kennt es vielleicht, wenn man verschiedene irgendwie Sachen so als Ehrenamt macht, so in der Freizeit irgendwie sich engagiert, dann kann man die gerade auch bei der Steuererklärung irgendwie sich als Ehrenamt anerkennen lassen. Dann bekommt man da Vergünstigungen bei der Steuer und auch an anderen Stellen Vergünstigungen. Es hat halt einfach verschiedene Vorteile, wenn man eine Tätigkeit macht, die als Ehrenamt anerkannt wird. Hm. Unabhängig von dem gesellschaftlichen Ansehen, würde ich jetzt mal das so nennen. Und anscheinend ist es, also das Ganze, wenn man jetzt für Open Source Projekte arbeitet, irgendwie Code schreibt oder sowas, ist es so, dass man das nicht als Ehrenamt anerkannt bekommt. Und dafür wirbt diese Petition. Deswegen definitiv alle mal die Unterschrift da lassen. Da fehlen noch einige Unterschriften, deswegen auch gerne weiterteilen. Und über diese Petition bin ich dann so ein bisschen zum Denken gekommen, dass ja in den letzten Jahren gefühlt die Motivation von vielen Leuten oder die Anzahl an Menschen, die freiwillig in der Freizeit an Open-Source-Projekten arbeiten, weniger geworden ist. Mhm. Und ich dachte, ich bringe das Thema einfach mal mit hin, also mit hierher, dass wir mal kurz so ein bisschen drüber sinnieren, woran das liegen könnte.
Ja.
Welche Ursachen es so gibt. Und du hast bestimmt ein paar Ideen dazu oder ein paar Gedanken.
Tatsächlich. Also ich glaube, dass ein Problem war, dass es lange kein richtiges Micropayment gab und das jetzt durch so Plattformen wie Patreon nach und nach gekommen ist, dass Leute feststellen, wenn sie Software bauen, die gut ist, dann sind sie durchaus mittlerweile in der Lage, daraus einen Side-Hustle zu machen. Dass Leute dann sie finanziell unterstützen dafür, dass sie zum Beispiel einen Emulator weiterentwickeln und so weiter. Und dann machen sie den Closed Source und nicht Open Source wie noch vor 15 Jahren. Dann würde ich sagen, ist ein Problem, dass durch bessere LLM-Coding-Methoden es weniger Druck gibt, Dinge zusammenzubauen, weil du sie dir im Zweifel selbst runterhacken kannst und du dann gar nicht den Bedarf hast, mit anderen kooperativ zu arbeiten. Und ich merke auch, dass es Dinge bei mir gibt, wenn ich da Vibe-Coding mit dabei habe, tue ich mich schwer, das einfach so jetzt aufs Codeberg-Profil zu stellen, während ich hingegen bei ganz vielen Skripts, die ich für mich selbst gebaut habe, von Hand, die auf GitHub veröffentlicht habe, weil ich auch stolz darauf war und das so ein bisschen Portfolio war. Und dadurch gab es dann so Sachen wie zum Beispiel einen Generator für SVG-Dateien, wenn du dir mit dem Laser ein Go-Brett in eine Holzplatte Laser cutten wolltest. Dafür hatte ich einen Generator gebastelt, der dann entsprechend die Linien und die Punkte generiert und so. Und dazu das Shell-Skript dann veröffentlicht, weil ich da einerseits stolz drauf war und andererseits dadurch ist dann Open-Source-Software entstanden, im kleinen, im privaten Maßstab. Und dass Leute das dann aufgegriffen haben und verschönert haben und so weiter. Sowas passiert nicht mehr, wenn ich nur bis zum Ende meines Use-Case das ganze Vibe-code und es dann auf meinem Rechner bleibt und gar nicht die Öffentlichkeit sieht. Es gibt ja auch gerade parallel die Debatte, sollte man bei Vibe-Coded-Projekten die ganze Session zur Verfügung stellen und nicht nur das Ergebnis, damit Leute nachvollziehen können, wie man da hingekommen ist. Mhm. Und ich denke, es ist so ein bisschen das Problem, es ist mittlerweile möglich, dass du einen Side-Hustle hast aus Softwareentwicklung und es gibt einfach nicht so viele Programmierer. Also obwohl es der Zugang einfacher sein müsste, ist es nicht so, dass die ganze Zeit Leute nachsprießen, die Bock auf komplizierte Software oder kompliziertes mit anderen Leuten zusammenarbeiten haben.
Ja, und dann das halt auch noch in der Freizeit weiterziehen sozusagen. Ne? Bei dem Punkt, als KI dann sozusagen dazugekommen ist, weil ich würde dann auch gleich nochmal kurz drüber reden wollen, dass das Ganze ja eigentlich auch schon vor 2020 oder vor 2022, als dann so das KI-Thema so ein bisschen aufkam, gefühlt abgenommen hat. Aber als jetzt in der aktuellen Zeit ist es halt wirklich so ein Thema. Zum einen, die Entwickler, die davor an Open-Source-Projekten gearbeitet haben, haben jetzt durch den KI-Hype und dadurch, dass ganz, ganz viele Leute einfach alles irgendwie mit KI machen, gefühlt weniger Lust, noch an diesen Open-Source-Projekten weiterzuarbeiten oder neue zu starten, ne, weil es halt einfach sehr ermüdend ist, wenn man davor an einem Open-Source-Projekt gearbeitet hat und das ohne KI gemacht hat. Mhm. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die KI ermöglicht da viel über Vibe-Coding und bringt wieder neue Entwickler, denen es vorher einfach nicht möglich war, bestimmte Software umzusetzen, jetzt in diese Blase mit rein. Das heißt, es ist auf jeden Fall so ein zweischneidiges Schwert. Allerdings, ich würde den Punkt, da würde ich so einen Strich drunter ziehen mit, okay, es im Schnitt wären es wahrscheinlich mehr Leute, aber die Qualität an Software sinkt, die da veröffentlicht wird. Das ist so meine Überlegung, die ich dazu aktuell habe.
Ja, es gibt ja einige Open-Source-Projekte, wie zum Beispiel das, was die FFmpeg-Leute machen. Mhm. Immer wenn die ein großes neues Update rausbringen, dann ist das so, wir sind auf die Assembler-Ebene runtergekrochen, damit du jetzt besser WebM in MP4 encoden kannst. Und dann bin ich jedes Mal baff und deren Changelog lese ich auch mit Begeisterung, weil man da merkt, das sind Leute, die haben nicht nur Video extrem gut verstanden, sondern die schaffen es auch extrem kreativ damit umzugehen, dass sie Video gut verstanden haben. Und das sind halt sehr, sehr wenige. Also mir fallen, wenn ich länger darüber nachdenke, vermutlich eine Handvoll Open-Source-Projekte ein, bei denen ich interessant finde, was die Community produziert, unabhängig von dem Produkt, also auch die Art, wie sie kommunizieren, die Detailtiefe, die Detailverliebtheit. Und natürlich geht das nur, weil das von den Menschen lebt, die einander auch kennen und die wissen, der hat doch vor 2 Jahren sich mal richtig reingekniet in dem und dem Thema, Bittiefe und so weiter und so fort. Mhm. Das ist was anderes, als wenn du jemanden hast, der, um Sternchen auf GitHub zu verdienen, dir 1000 Zeilen Code jeden Tag reinhaut, die aus der Maschine kommen. Da steckt ja gar nicht das Knowledge dahinter, das man sonst erwarten würde. Das Fachwissen, die Detailtiefe und die Begeisterung für das Thema.
Hm. Ja, generell gibt es ja viele kleine Projekte, wo einfach nur viel weniger Menschen dran arbeiten, als man denkt. Also XZ war ja so das krasseste Beispiel, wo man gemerkt hat, okay, das macht halt einfach ein Mensch seit 20 Jahren, der hat sich diesen Algorithmus überlegt und steckt da so tief drin wie niemand anders und hat halt einfach eine coole Implementierung für diesen Komprimierungsalgorithmus gefunden. Und das hängt halt ab von dieser einen Person. Da hat sich niemand gefunden auf der ganzen Welt von allen Leuten, die dazu in der Lage wären, das zu durchdenken, hat sich niemand gefunden, da mit zu unterstützen. Aber gefühlt auch bis 2019, sage ich jetzt mal so, hatte das die Motivation an Open-Source-Projekten mitzuentwickeln irgendwie, ist sie gesunken, keine Ahnung. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, ob es an der Experimentierfreundlichkeit liegt, dass die ganz, ganz viele Projekte, gerade auch das Linux-Projekt und Sachen, die damit entstanden sind, ja zu einer Zeit entstanden, als man da noch sehr viel mehr, als alles neu war. Man hat mit rum experimentiert, so wie es jetzt aktuell in der KI-Blase ist. Und da war dieser Hype drumherum noch stärker und deswegen hat man sich schneller dafür begeistert und ist dann halt auch irgendwie beim Computer, beim Basteln gelandet und dabei gelandet, dass man irgendwie selber codet und dann diesen Code auch veröffentlicht oder irgendwo mitwirkt beim dran Basteln. Das war noch so ein Punkt, über den ich eingestiegen bin. Und das ist halt in den letzten Jahren einfach weniger geworden, ne, weil Systeme komplexer geworden sind auch.
Ein Gedanke, den ich hätte, aber da Bauchgefühl, Empirie, also wenn du 2019 als Punkt anführst, es gibt ja diesen einschneidenden Moment von Corona, der, würde ich sagen, auch viel in der Hackerspace-Szene zerstört hat, weil Leute über die Zeit, die sie alleine zu Hause saßen, sich immer bessere Homelabs gebaut haben und dann immer weniger Drang war für einen guten 3D-Drucker, dich mit anderen Leuten zusammenzuschließen oder so. Und das sind so, da greifen mehrere Dinge ineinander, wo ich glaube, dass durch dieses isolierter sein, man sich auch daran gewöhnt hat, isolierter zu sein. Und also, wenn ich überlege, 2015, 16, da bin ich einfach jeden Tag, egal wie meine Stimmung war, egal ob Kopfschmerzen oder nicht, egal wie das Wetter war, ich bin einfach jeden Tag in den Hackspace gegangen, um mit den Leuten da rumzuhängen. Und jetzt war ich seit Monaten nicht mehr in einem Hackspace. Ja. Also
ich glaube, da ging mir ähnlich, auch wenn ich nicht so oft im Hackspace hier in Dresden war, aber ich war viel mehr draußen unterwegs sozusagen. Und ich habe überlegt, bei uns könnte es halt auch dran liegen, dass wir in einem anderen Alter waren. Ne? Bei uns ist genauso eine Grenze, wo wir davor auch mehr Zeit hatten, weil wir weniger Verpflichtungen hatten. Oder es war halt einfach zu einem anderen Zeitpunkt im Leben. Und ich habe überlegt, okay, deswegen hatte ich auch gesagt bis 2019, weil ich finde, dieser Impact von Corona, dann muss man da irgendwie nochmal oder hat irgendwie anders gehittet da oder auch noch mit irgendwie Einfluss gehabt.
Auch in Zahlen. Also durch Corona haben ja auch viele Big-Tech-Firmen, die vorher einfach aus Wohltätigkeit Geld in Open-Source-Projekte geknallt haben, das eingestellt.
Genau. Und das gar nicht unbedingt, weil sie es mussten, sondern einfach aus so einer Angst, aus so einer Zukunftsunsicherheit heraus. Ich denke, das ist ein großer Punkt, der dazu gekommen ist. Und zeitgleich hat das alleine und remote arbeiten irgendwie so ein bisschen hat sich etabliert. Keine Ahnung, das gab es ja vorher so nicht in diesem Umfang, wie es jetzt normal ist. Weswegen auch weniger Leute sozusagen sich irgendwie in Hackspaces treffen oder sowas, ja. Und ich denke, das ist auch, ich bin mir gerade unsicher, da kann ich halt nicht mitreden, ob es bei mit 40, 50-Jährigen oder sowas auch so ist, die davor im Hackspace waren, ob die auch merken, dass sie jetzt weniger Motivation haben, in den Hackspace zu gehen.
Ja, also ich glaube, bei mir kann ich das ganz konkret festmachen an diesem viele Dinge, für die man eine Zweckgemeinschaft war. Also da sind ja auch Freundschaften entstanden, aber diese Freundschaften sind über die Zweckgemeinschaft entstanden. Und diese Zweckgemeinschaften sind in vielen Bereichen jetzt nicht mehr notwendig. Also so Sachen, dass man über Wochen am 3D-Drucker gefrickelt hat mit mehreren Leuten. Heute kannst du den halt von der Stange kaufen und dann musst du dafür den Hackspace nicht mehr haben. Oder also viel Elektrotechnik ist günstiger geworden. Ich erinnere mich, wie wir zusammengeworfen haben, um uns ein Oszilloskop zu kaufen, das 2015 noch recht teuer war, dass du 10 Jahre später in gleicher Qualität aus China sehr viel günstiger bekommen konntest. Also die Notwendigkeit um an Equipment zu kommen, ist gesunken. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es tatsächlich mit der Abnahme von finanziellen Mitteln zu tun hat. Also dass Leute, also Corona als große Konsolidierung, aber auch davor, dass es einen Trend gibt von Leute haben weniger die Möglichkeit, sich rauszunehmen. Also sind wir mal ehrlich, Open Source programmieren, wenn du nicht gerade dich selbst verwirklichst, ist es Luxus. Also, dir rauszunehmen, dass du eine eigentlich Bezahltätigkeit tust, ohne dafür bezahlt zu werden. Im Zweifel wirst du noch angepumpt von jemand anderem im Projekt, der das Gefühl hat, du behandelst seine Requests unfair. Ich hatte erst letztens was, wo ich mir ein Projekt angeschaut habe, wo es darum ging, dass jemand so ein Screencast-Zeug gebaut hat und da sehr aufwendig das Airplay-Protokoll reverse-engineert hat. Und dann war das erste Ticket dazu, ja, aber wann kommt das denn jetzt für Android? Und es ging halt buchstäblich darum, wie du den Videostream von Airplay, also iPad, iPhone und so weiter, öffnen kannst. Und der erste Ticket war, wo Android-Version? Also so eine völlig bescheuerte Anspruchshaltung, wo ich mich auch gefragt habe, hast du das geschrieben, um den Projektmaintainer zu ärgern oder zu demotivieren? Was soll denn das? Und sowas sehe ich vermehrt, dass Leute überzogene Erwartungen an Freizeitprojekte haben und dass auch immer mehr Leute ihr Freizeitprojekt dann halt zur Nebeneinkunft machen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also in dem Moment, wo wir feststellen, dass sozusagen die Motivation, das unentgeltlich zu machen, sinkt, frage ich mich halt auch, okay, kann man in der schulischen Bildung schon irgendwie oder in der Erziehung der Kinder schon irgendwas anders machen, um das wieder zu fördern? Und ich glaube, da landet man dann dabei, dass man halt einfach Leute in den Hackspace schicken muss oder sowas, um in diese Community zu kommen.
Ich fände auch so Sachen gut wie, also Public Money, Public Code, wenn du an einer Hochschule, die staatlich finanziert ist, etwas als Arbeit programmierst, dann muss es danach Open Source sein und nicht in deinem Repo, sondern in Kooperation mit der Uni, dass es auch online bleibt, wenn du dich entscheidest, du machst jetzt aus deinem Projekt einen Side-Hustle.
Ist auch eine gute Idee. Ja, und wir hatten hier, ich glaube, das war ein, zwei Folgen nach XZ oder sowas auch drüber geredet, wie man denn sinnvoll irgendwie diese Open-Source-Entwicklung jetzt finanzieren kann aber auch. Und dann stellen wir auch fest, eigentlich müsste es da mehr gesetzliche Grundlagen, also da müsste man wirklich mal drüber diskutieren in der Politik, dass man sagt, als Firma kann ich sinnvoll Open-Source-Projekte irgendwie unterstützen, denn aktuell ist es eigentlich quasi nicht wirklich unmöglich, denn ich kann keine sinnvolle Spende machen, weil mir im Zweifelsfall die Open-Source-Entwickler keine Quittung geben können oder sowas. Das sind einfach nur Leute, die das privat in der Freizeit machen. Die können mir keine Rechnung stellen oder keine Spendenquittung ausstellen oder sowas. Das heißt, wenn ich da irgendwie Geld hingeben möchte, weil ich ein Open-Source-Projekt fördere, weil ich es auch wirklich einsetze oder weil ich, keine Ahnung, als Beispiel eine Kalendersoftware einsetze und die hat halt einfach verschiedene Bugs, die es mir wert ist, für viel Geld auch wirklich fixen zu lassen, dass sich dieser Entwickler da die Zeit nehmen kann, das zu machen. Ich kann dieses Geld nicht rausgeben, weil sobald ich das mache, habe ich keine Rechnung dafür, dann fragt mich das Finanzamt irgendwann, hey, wo ist denn das Geld hin? Ne? Also das muss ich dann halt...
Kennen Sie schon Kalender?
Genau, nee, aber das muss ich dann halt als Privat... Also ich muss mir ein Gehalt zahlen, was ich versteuern muss und dann muss ich als Privatperson diese Spende in Anführungszeichen machen. Ne? Anders, viel anders als das geht's fast nicht.
Also ja, es gibt natürlich, bevor die Kommentare geschrieben werden, es gibt natürlich gemeinnützig anerkannte Organisationen in der Open Source Community. Aber eben das ist es bei weitem nicht so, dass ich sagen kann, oh, dieser Entwickler aus Argentinien hat ein cooles Projekt gemacht, da werfe ich mal 50 Euro rein, über die hätte ich gerne Spendenquittung. Das ist ja, also da klickst du dich ja blöd.
Genau, also bei mir konkret geht es um eine Kalendersoftware, die baut jemand aus Neuseeland. Das ist inzwischen nur noch ein Entwickler, der da übrig geblieben ist und der hat halt 7 Kinder oder so und der hat halt gerade wenig Möglichkeiten, das zu maintainen und meinte auch, ey, ich würde das gerne machen, aber mir fehlen aktuell die Mittel und ich bin seit einem Jahr am gucken, wie ich dort Mittel hinkriege und das geht halt nicht so einfach leider.
Neuseeländer haben übrigens keine Kinder, sondern Hobbits, aber ja.
Sag ihm das persönlich. Ja, genau, klar gibt es hier irgendwie in Deutschland dann so Organisationen wie Nextcloud oder sowas, die eine deutsche Organisation haben und wo man hinspenden kann und die auch für Firmen eine Dienstleistung anbieten, ne, wo man irgendwie sinnvoll Enterprise-Support bezahlen kann. Aber das ist halt nicht für die wichtigen Projekte. Ne? Ob ich jetzt Nextcloud Geld gebe oder nicht, das ist nicht so wichtig wie XZ zu bezahlen oder sowas. Und da fehlt es definitiv, muss ich sagen.
Das ist ja auch etwas, das wir oft thematisieren, wenn jetzt Verwaltungen umsteigen auf OpenDesk und so weiter und sagen, wir gehen weg von Microsoft, dann sagen die oft den zweiten Satz, der mich richtig stört, nämlich, und wir sparen damit so viel Geld, wo wir ja immer hinterher sind zu sagen, nee, also ihr bekommt da etwas, das offen ist, aber das ist ja, und nee, andersrum, kostenlos, aber nicht kostenfrei. Mhm. Und wenn man sagen würde, anstatt das Geld Microsoft zu geben, wirft jetzt der Staat das Geld auf entsprechende Open-Source-Projekte oder stellt ein eigenes Team auf, das dann, keine Ahnung, für das Land NRW ein eigenes Audit-Team von dem Geld bezahlt wird, das man vorher Microsoft gegeben hätte, und die gehen dann los und suchen Fehler und veröffentlichen offen im Open-Source-Sinne ihre Erweiterungen und Ergänzungen, dass man das gar nicht an die Entwickler rausgeben muss, sondern meinetwegen staatlich ein Team losschickt, das diese Software besser macht, wovon dann ja alle profitieren. Also ich weiß, das ist für Leute wie Friedrich Merz unvorstellbar, aber am Ende des Tages würde die ganze Welt profitieren, wenn wir zum Beispiel bugfreiere Verwaltungssoftware hätten. Das muss jetzt nicht die neue deutsche Supersoftware sein, sondern das darf ruhig offen sein.
Ja, also man muss natürlich sagen, als Staat oder als staatliche Organisation hast du natürlich die gleichen Probleme, dass du nicht einfach Geld an irgendein Open-Source-Software übergeben kannst. Und dann gibt es halt so Sachen wie OpenStack und Nextcloud oder sowas, was dann zum Einsatz kommt, und da kannst du halt Geld hingeben, aber dir bringt es nichts, wenn du Nextcloud Geld gibst, wenn Debian darunter irgendwann keinen Nachwuchs mehr findet. Hm. Und Debian ist halt gerade im Serverbereich so eine mit der wichtigsten Distributionen, ohne jetzt den Krieg der Distribution anfangen zu wollen. Und wenn da der Nachwuchs nach oder abstirbt oder sowas, und Leute das einfach nicht mehr sinnvoll patchen, dann hast du halt einfach Sicherheitslücken da drin. Du hast fehlenden Support für neuere Hardware und sowas. Das ist halt einfach alles super wichtig, wo aktuell keine Möglichkeit wirklich gibt, sinnvoll irgendwie Geld hinzugeben.
Und hier an der Stelle nochmal, die Petition haben wir verlinkt. Ich habe sie unterschrieben, da geht es ja um Open Source als Ehrenamt, und das wäre ein erster Schritt, um dann mit den Funktionen, die das Ehrenamt mit sich bringt, auch entsprechend in Deutschland anerkannt zu werden und dann steuerrechtlich bevorzugt zu werden. Also das geht ja Hand in Hand.
Genau, also das wäre definitiv ein erster Schritt, und ich bin halt auch einfach nur über diese Petition hier dann zum Denken gekommen und habe so ein bisschen überlegt, na okay, aber wo kann man denn noch ansetzen und wo kann man vielleicht sogar auch persönlich ansetzen? Das bin ich immer ein Freund davon, dass man nicht nur über große Lösungen sinniert, sondern vielleicht auch überlegt, okay, wo kann ich jetzt konkret was ändern? Kann ich vielleicht irgendwie an Schulen gehen, dort irgendwelche Kurse anbieten oder sowas mit meinem bisschen Freizeit, um irgendwie das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man mehr Nachwuchs in dem Thema hat. Da würde mich definitiv auch die Meinung der Hörerinnen interessieren.
Ich habe hier eine Sache verlinkt, die man noch eben mit an Schulen gehen abfrühstücken könnte. Es gibt ein 24-Stunden-Rennen und Gott sei Dank ist die Bundeswehr jetzt mit am Start und hat einen Ford Mustang GT3 in Tarnfarben angemalt. Ich sehe das und ich denke mir, es ist wirklich so gottbescheuert. Wer denkt sich denn, ich gehe Krieg machen, weil die Bundeswehr ist so richtig schnell beim 24-Stunden-Rennen gefahren. Also
das Geile ist ja auch wieder, dass das dann Ford Mustang ist, also kein deutsches Auto. Auch wenn VW und Ford irgendwie Kooperation haben, aber naja, trotzdem ist ja bezeichnet irgendwie. Vielleicht, weil es auch einfach günstiger war, ist ein deutsches Auto.
Also auch das, immerhin das Auto haben sie nicht gekauft, sondern nur die Folierung, aber ich hätte der Bundeswehr auch zugetraut, dass sich irgendwer dieses Auto als Dienstwagen kauft. Sie haben als Spruch draufdrucken lassen, und das finde ich ist Teil des Verbrechens, mit uns den Dienstwagen, bei Dienstwagen und Dienst und Wagen.
Ah, okay, es hat kurz gedauert, also per Audio nicht so kompatibel.
Ja, Bundeswehr, cool. Macht ihr mal schnelle Autorennen, damit wir mehr Leute haben für Bundeswehr. Habe ich noch ein Thema? Ich habe noch ein anderes Thema. Ich bin in ein Rabbit Hole reingefallen.
Wow, erzähl, schieß los.
Und zwar habe ich mir die Liste durchgelesen, der Radiosender, die über den Düsseldorfer Fernsehturm versendet werden. Und da sind unter anderem auch ein paar Privatradiosender bei. Sowas wie Radio Bollerwagen. Das ist ein Schlagerradiosender. Und im Rahmen dessen habe ich gesehen, es gibt von der Firma Brillux, die machen Lacke und Farben, einen eigenen Radiosender für Baustellen und Montage. Und der ist halt so eine Mischung aus Pop-Hits rauf und runter gedudelt, aber sie haben auch ein eigenes Programm. Und zu diesem eigenen Programm gibt es Podcasts auf YouTube zum Thema, was sind denn gerade so die Trends in der Inneneinrichtung? Und die haben so dermaßen wenig Aufrufe, dass ich mir nicht mal vorstelle, dass bei Brillux die Dinger gehört werden. Also dagegen ist der Rheinmetall-Podcast wirklich ein Dauerbrenner. Kann dann ja bei sowas, wie gesagt, nicht zurückhalten. Wenn ich sehe, oh, diese Folge zum Thema Inneneinrichtung hat 5 Aufrufe, dann muss ich das auch anhören. Das ist ja, als würden die den Podcast nur für mich machen. Und ich bin so dermaßen tief abgestürzt in diese ganze Thematik mit Nischenradiosender. Und ich frage mich auch, die haben vermutlich Werbebudget und haben das auf irgendwas geworfen und haben überlegt, wo sind Maler und Lackierer oft? Auf der Baustelle, was läuft da? Das gute Makita-Radio, betrieben mit dem Makita-Akku. Ja, dann senden wir doch einen Radiosender aus. Ich habe den hier im Hintergrund mal ein bisschen laufen lassen und es ist bemerkenswert, weil in den Öffentlich-Rechtlichen hier im Radio, da läuft ständig absolute Schrottwerbung, also für Lebensmittel-Discounter, für irgendwelche auch Lotterien und so. Also öffentlich-rechtliches Radio hat ja wirklich abstruse Werbung, aber ab dem Moment, wo du dieses Firmenradio hörst, ist jede Werbung dann zum Thema Dämmstoffe und Lacke und so weiter. Man lernt viele neue Dinge über Farben, die damit werben, dass sie restlos entfernbar und trotzdem wasserfest sind. Da bin ich in eine ganz neue Welt eingetaucht. Und es ist so ein bisschen wie bei Rick and Morty mit Gesorb Field, ja, wo sie anfangen, Fernsehen aus anderen Dimensionen zu schauen. Und ich war ein bisschen enttäuscht.
Meinst du Interdimensional Cabin, ja.
Und ich war ein bisschen enttäuscht, weil es gibt natürlich auch absolut Radio und absolut Beats, absolut Lounge, absolut Chill. Und ich dachte, geil, die Leute vom Wodka haben einen eigenen Radiosender. Aber nein, es ist einfach nur den Namen geschnappt.
Aber diese Idee von Brillux sind ja eigentlich gar nicht, also finde ich eigentlich echt smart. Die hätten sich halt irgendwie nur wirklich so mit Bosch oder Makita oder sowas zusammentun können. Oder also wahrscheinlich eher mit Bosch, weil Bosch irgendwie so eine deutsche Marke ist und das ja schon ein deutschsprachiger Podcast ist, wahrscheinlich. Und dann hätten sie sich irgendwie damit zusammentun können und dann, es gibt ja auch von Bosch diese, meine präferierte Marke, irgendwie so dieses Baustellenradio. Und ne, dass man sagt, okay, das ist irgendwie das Standardradio, was irgendwie vorausgewählt ist oder irgendwie was auf einer Schnellwahltaste da liegt oder sowas. Und dann läuft das halt einfach auf Baustellen. Ich finde diese Marketing-Idee eigentlich echt cool, auch wenn sie wahrscheinlich, so wie sie jetzt umgesetzt ist, irgendwie von einem Azubi kommt oder sowas, der ein Abschlussprojekt braucht oder so. Oder irgendwie der eine coole Idee hatte. Aber irgendwie finde ich das kind of smart.
Ich finde das auch nicht schlecht. Also ich bin ja auch unterhalten davon. Ja. Was ich ein bisschen tragisch finde, die Website von Brillux ist randvoll mit KI-generierten Texten, weil das kein Mensch liest. Also das ist dann zur Trendfarbe, haben wir eine Trendforscherin eingeladen. Sie redet mit uns über Trends in der Inneneinrichtung. Hier, KI, generiere mal ganz viel. Und dann steht da halt völlig belangloses Zeug. Aber das ist ja eh so ein Ding, das sich durchzieht. Ich hatte dir auch die Tage die Screenshots geschickt von der Schwarz Digits, also die Schwarz-Gruppe von einem der reichsten Deutschen, die unter anderem, also die Familie Schwarz hat ja Kaufland, Lidl und so weiter. Und die haben jetzt angefangen mit ihrem eigenen Rechenzentrum und eigenen KI-Projekten und so weiter. Und auf der Website stehen auch so viele Platzhalter. Da hatte ich überlegt, mal als Spiel zu machen, kommt dieser Satz von Rheinmetall, Heckler und Koch oder der Schwarz-Digits-Gruppe. Und dann halt so Sachen wie, unsere Stärke ist unsere Vielfalt und unsere Liebe zur Freiheit. Wer sagt das? Die FDP, Rheinmetall oder Lind?
Sehr gut. Ja, in dem Moment, wo du so eine Webseite für eine Schwarzgruppe machst zum Beispiel, es ist halt, was macht die Schwarzgruppe nicht? Ne? Also wahrscheinlich machst du eher eine Webseite, was du nicht machst, weil wenn du eine Webseite darüber machst, was alles dazugehört, dann wirst du ja nie fertig und dann kannst du nur so generellen Schwachsinn da irgendwie drauf generieren lassen. Deswegen fände ich es gut, wenn man einfach ab so bestimmter Konzerngröße dazu übergeht, okay, das und das machen wir nicht. Alles andere machen wir, kriegst du bei uns.
Dann gibt es hier so einen Blob für die arabische Halbinsel mit UAE und so weiter. Dann steht da daneben der Satz, zu unserer Vielfalt gehört auch unsere internationale Ausrichtung. Wir sind da aktiv, wo unsere Kunden sind. Wir sind da aktiv, wo unsere Kunden sind. Ja, wie denn sonst? Also, wir sind ganz weit weg von unseren Kunden, mit denen haben wir nichts zu tun. Und sowas zieht sich durch, oder? Leistung. Wir wachsen gemeinsam und über uns hinaus. Leistung ist der Kern unseres Handelns. Ach so, im Gegensatz zu allen anderen, deren Handeln besteht nicht aus Leistung.
Das ist einmal eins des Marketing-Bullshits.
Sie macht uns stolz und ebnet den Weg für unser Wachstum. Dreiviertelter Gedankenstrich. Persönlich, als Team und als Unternehmen. Diese Aufzählung von Dingen, die nichts sagen, das ist so 101 ChatGPT. Wir setzen uns anspruchsvoll, jedoch realistische Ziele und verfolgen diese mit Leidenschaft. Also ich überlege beim Podcast einfach mal sowas im Extrem zu schreiben, wie wir setzen uns völlig utopische Ziele und verfolgen sie halbherzig. Denn wir haben Großes vor und wollen viel bewegen. Ja, ich habe nichts vor und möchte eigentlich auch nichts bewegen. Überall, wo uns Herausforderungen begegnen, verwenden wir sie als Chance, ja, dornige Chancen. Wir suchen nach effizienten Lösungen und wählen den pragmatischen Weg. Ja, ich suche nach ineffizienten Lösungen und nehme dann den teuren Weg. So festigen wir unsere führende Position und schaffen Mehrwert für unsere Kunden.
Das finde ich mal gut. Also wenn ich mich irgendwann noch mal selbstständig machen sollte oder so, dann mache ich eine Webseite, IT-Support, Basti. Und dann schreibe ich einfach drauf.
Ihr Problem ist mir egal.
Nee, die haben ein Problem. Ich weiß auch noch nie, wie es gelöst wird, aber irgendwie kriegt man das schon hin.
Ihr Problem ist mein Gehalt.
Ja, also das wäre halt dann nicht mal gelogen.
Wie wir handeln. Unsere gemeinsamen Werte und unser Engagement für eine nachhaltige und erfolgreiche Zukunft leiten unser Handeln. Mit unseren innovativen Ansätzen und Initiativen ebnen wir den Weg dorthin. Innovative Ansätze und Initiativen, das ist wirklich ein Zungenbrecher schlechthin. Und dann gibt es darunter den Link, wie wir handeln. Und wenn man den anklickt, dann wird man einfach nochmal zu derselben Textkachel gebracht. Also die Textkachel, wie wir handeln, hat einen Hyperlink, der zu der Textkachel, wie wir handeln, führt. So, und das ist jetzt wirklich das, wo eine Doro Bär sich hinstellt und sagt, wir haben ja in Deutschland auch Hidden Champions, die Schwarzgruppe geht da stark voran. Ich habe wirklich mit viel Wohlwollen versucht rauszufinden, in welchem Bereich die was machen, welche Leistung die aufbauen, wie das aussehen soll. Und der Großteil der Website ist halt so ein Quatsch. Also die werden schon was Echtes machen und das interessiert mich auch ehrlich. Aber für wen schreibt ihr, wie wir handeln? Und dann ist da ein Hyperlink und wenn ich den anklicke, komme ich zum selben Text nochmal, den ich gerade gelesen habe. Und auch das neben dem Hinweis, dass sie da sind, wo ihre Kunden sind, was ja wirklich innovativ ist, haben sie dann auch noch einen Gender-Hinweis, der sagt, sie verwenden das generische Maskulin und meinen aber auch alle mit. Ja, aber so funktioniert Gendern ja nicht. Also für wen habt ihr diesen Hinweis? Damit ihr keinen Shitstorm bekommt von irgendwem auf Twitter? Also ich bin wirklich hochgradig unterhalten.
Ja, also mich interessiert gerade, ich versuche ja parallel irgendwie die Wayback-Maschine aufzumachen und zu gucken, wann das die Webseite so geworden ist oder ob sie schon vor 2022 so war und was ich fast befürchte. Das heißt, da hat jemand gut Marketing, also irgendeine Marketingagentur gut Geld dafür bekommen, Texte zu schreiben, die einem Geschäftsführer oder sowas gut gefallen hat, die irgendwie gut anklingen, aber nichtssagend sind. Und that's it, basically. Aber ja, das, wie gesagt, wenn du eine Webseite für so einen großen Konzern machst oder Gruppe, dann kannst du da halt auch nur Schwachsinn draufschreiben, weil du hast ja, das ist ja so weit weg von dem eigentlichen Produkt, dass du da nichts Aktives draufschreiben kannst.
Leistung ist der Kern unseres Handelns. Es ist eigentlich ein geiles Wandtattoo.
Sag das mal im März.
Wir setzen uns anspruchsvolle, jedoch realistische Ziele und verfolgen diese mit Leidenschaft. Es ist so, wirklich. Das sind so Dinge, bei denen habe ich ja immer eine innere Hemmung. Ich würde sowas nicht abgeben. Ich hätte das Gefühl, da sieht doch jeder, ich habe gepromptet, hier, mach aus diesem Lorem Ipsum mal bitte einen Text, der nach Marketing aussieht.
Mhm. Und also das sind so Sachen, wenn die in Bewerbungen steht, sage ich ja, okay, der kann halt nichts.
Wir suchen nach effizienten Lösungen und wählen den pragmatischen Weg. Warum nicht den effizienten? Warum sucht ihr nicht nach pragmatischen Lösungen und nehmt den effizienten Weg? Nein, wir suchen nach effizienten Lösungen und suchen den pragmatischen Weg. Es ist so, liebe Schwarz Digits, ihr werdet die ganze Zeit gehandhabt als, das wird unser LLM aus Deutschland, das wird total wichtig für die Transformation. Und warum gibt es nicht den Flyer für Nerds, wo wirklich drinsteht, was ihr macht? Dann hätte ich euch vermutlich hier sogar lobend erwähnt. Aber stattdessen sehe ich auf der Website nur so ein Geblubber und da fällt mir wenig Positives zu ein.
Ja, die werden halt niemanden haben, der dafür sozusagen verantwortlich ist und der sich darum kümmert. Kann ich mir einfach vorstellen. Also so entsteht sowas ja relativ oft, ne, dass man sagt, okay, als Schwarzgrub haben wir jetzt hier diese Webseite, die muss halt irgendwie befüllt werden. Aber niemand ist so richtig verantwortlich dafür, sondern irgendjemand segnet es ab und Hauptsache, da steht dann irgendwas. Mhm. Ja, und in diesem Projekt, was halt dann für diesen ganzen KI-Blob da ist, ist halt niemand da, der so tiefgreifende Sachen für Technik-Nerds irgendwie veröffentlichen kann oder so, der sich dafür verantwortlich fühlt.
Mein Highlight dazu, mit dem ich ja auch im regelmäßigen, wie nennt man das denn? Wir haben eine Love-Hate-Relationship und sie ist sehr innig. Das ist die BWI. Ich weiß nicht, ob du die kennst. BWI, IT für Deutschland, der IT-Partner der Bundeswehr. Die haben dann auch so Sachen, sie haben einen digitalen Showroom gehabt. Und wenn du in 3D-Modellen Personen platzierst, dann machst du das, indem in denen ein Rig ist, also so ein Skelett, an dem du die Person in Pose bringen kannst. Und dieses Skelett ist standardmäßig T-förmig, also Arme abgespreizt und die Person steht aufrecht, damit du möglichst einfach die Person in die Position, wie sitzt am Schreibtisch oder kniet und so weiter, bewegen kannst. Und sie hatten einen digitalen Showroom, in dem Soldaten platziert waren, die alle in dieser T-Pose standen. Also es hat jemand einfach sich nicht mal die Mühe gemacht, das Skelett rein zu modellieren. Und ich habe mich da halt drüber lustig gemacht. Und ich kann ja nicht anders, aber wenn die sagen, wir sind der IT-Dienstleister für die Bundeswehr und die werben mit, wenn es auf Qualität ankommt. Und dann ist wirklich das digitale Aushangprojekt von ihnen so ein Rotz. Ich kann das nicht ernst nehmen. Und ich meine, die werden ja schon echte Dinge machen. So, das glaube ich ihnen einfach mal. Aber auch jetzt hier, wenn man sich den Imagefilm von ihnen anschaut, dann sieht man, wie jemand mit einer uralten HTC Vive was macht. Jemand setzt sich einen Helm auf, jemand sitzt vor einem Zoom-Meeting. Also ich kann nicht nachvollziehen, was die wirklich machen. Und dann sagen die IT für die Bundeswehr, IT für Deutschland. Und wenn man dann hier mal nach Projekten schauen möchte, dann findet man halt Geblubber, das könnte so von der Schwarzgruppe kommen. Also ich habe ja so meine Lieblingsfeinde, aber ob im Inland oder im Ausland, in Frieden, Krise oder Krieg, das BWI sorgt als Digitalisierungspartner der Bundeswehr für einen stabilen, sicheren und effizienten IT-Betrieb. Ja, das würde ich erwarten, dass der Partner der Bundeswehr einen stabilen, sicheren und effizienten Betrieb macht. Und also das sind so diese Plattitüden. Ich reagiere darauf hier allergisch.
Ja, also geht mir genauso. Andererseits muss man auch sagen, das machen die meisten größeren Firmen so. Also wenn du mal auf Jobmessen unterwegs bist und dort so ein bisschen umschaust, was auf Flyern steht, was auf Bannern steht, auf irgendwelchen Messewänden oder sowas, das ist alles so nichtssagend und so generisch, dass du eigentlich nichts weißt. Das heißt, du musst aktiv dort mit jemandem reden, um konkrete Informationen zu bekommen. Und genauso ist es bei den Webseiten dann auch, ne? Also immer, wenn es dann irgendwie so um Marketing, Öffentlichkeitsarbeit geht, kriege ich Plagg auf die Zähne, sozusagen.
Als IT-Systemhaus der Bundeswehr deckt die BEW ein breites Leistungsspektrum ab. Dreiviertel Gedankenstrich, modern, leistungsstark und verlässlich. Das ist doch auch wieder ChatGPT.
Also generell muss ich sagen, ChatGPT benutzt halt gern diesen Gedankenstrich, ne? Und auch den nicht den normalen Bindestrich oder sowas, einfach den genau, etwas größeren. Den
Dreiviertelten.
Genau.
Und dieses Aufzählen von im Prinzip dreimal demselben Thema. Die BWI ist mehr als ein IT-Dienstleister. Sie ist der zuverlässige Partner an der Seite der Bundeswehr. In ein und demselben Absatz, was sie machen, steht viermal Bundeswehr. Ich hab's verstanden. Also als IT-Systemhaus der Bundeswehr deckt die BEW ein breites Leistungsspektrum ab. Stark leistungsstark, zuverlässig. In- und Ausland sorgt sie für eine stabile, verlässliche und sichere IT-Infrastruktur. Durch digitale Lösungen trägt sie zu leistungsstarker IT der Bundeswehr bei und stellt sie bereit. Der IT-System ist jederzeit sicher. Die BEW ist mehr als ein IT-Dienstleister, sie ist zuverlässiger Partner an der Seite der Bundeswehr. In diesem Absatz steht dreimal Bundeswehr. Also macht ihr das für Leute, die eine Leseschwäche haben? Sind zufälligerweise die Leute bei der Bundeswehr, die eure Dinge kaufen, nicht in der Lage, einen Absatz zu lesen und zu verstehen? So, ich rede mich ja hier in Rage, aber ich sehe so etwas und ich denke mir, für wen? Es hätte leer sein können und es wäre informativer gewesen. Und ja, also, ne? Das wird krass.
Ja, gut, bevor wir uns da jetzt noch weiter drauf rumreiten, können wir ja zum nächsten
Thema. Müssen auch vorsichtig sein, die haben nämlich Panzer.
Ja, 700.000 Bierkästen.
Ja.
Ich weiß, was ich lieber nehmen würde. Ein Panzer oder 700.000 Bierkästen.
Bist du schon mal mit 700.000 Bierkästen durch einen schlammigen Acker gefahren? Ich glaube kaum.
Nach 700 Bierkästen kannst du das definitiv. Dann fliegst du drüber.
Es war ja unter anderem ein Warnstreik angekündigt. Und ich bin ja mit der Erzählung groß geworden, Nürnberg hat eine autonome U-Bahn-Linie, zumindest ein paar, mit denen ich auch gefahren bin, die ich auch als sehr gut befunden habe. Und die Erzählung war, die sind autonom, die sind fahrerfrei und die haben mitgestreikt. Und ich dachte, der Gerät schläft nie, der Gerät wird nie müde. Und jetzt ist der Gerät aber mit beim Streik. Das prangere ich an. Und an der Stelle möchte ich nochmal über Streiks im ÖPNV berichten. Ich finde großartig, wie Japan das macht. Wenn in Japan der ÖPNV streiken möchte, dann kontrollieren sie einfach nicht die Tickets. Also sie fahren trotzdem, die Leute kommen von A nach B, aber der Betreiber macht halt Verlust.
Mhm.
Und ich finde, das ist der viel bessere Weg, damit umzugehen.
Dann geht es halt in die richtige Richtung, ne? Finde ich auch gut, dass man dann sagt, okay, wir nehmen einfach mal alle mit.
Ja, das ist wirklich Deutschland und seine Klänker. Wir hatten hier mal darüber gesprochen, wie an Sonntagen automatische Verkaufsroboter, die so Hofläden betrieben haben, also im Wesentlichen ist der Laden ein großer Kühlschrank und du kannst dort automatisch rein und eine Kamera erkennt, was du dir nimmst und rechnet das von deiner Karte ab.
Oder Leute aus Indien.
Oder Leute aus Indien. Diese Läden, die autonom arbeiten, dürfen in Hessen an Sonntagen nicht arbeiten, weil da dürfen die Läden ja nicht arbeiten, auch wenn der Laden das autonom macht. Und in diese gleiche Geschichte von deutsches Arbeitsrecht sagt, der Automat darf am Sonntag nicht verkaufen, fällt für mich auch beim Streik, streikt auch die autonome U-Bahn mit.
Ja, ja, ich finde, da könnte man jetzt schon irgendwie drüber philosophieren sozusagen. In dem Moment, wo ein System, ein voll autonomes System sozusagen in irgendeinem System integriert wird oder eine vollautonome Komponente in einem System integriert wird, wo Menschen sozusagen verantwortlich sind oder gebraucht werden für den Einsatz. Also konkret jetzt hier eine autonome Bahn in einem System, wo sonst Schaffner gebraucht werden und Menschen gebraucht werden, um Züge zu betreiben. Oder dieser Laden, der vollautonome Laden, anstatt irgendwie Kassenpersonal oder sowas. Da muss man irgendwie schon drüber reden, okay, in dem Moment, wo sie streiken, also zum einen, welche Betriebszeiten dürfen die haben? Ich bin auf deiner Seite, wenn es darum geht, dass so ein 24 Stunden oder ein vollautonomes Geschäft sozusagen 24 Stunden aufhaben kann, dass es das auch sollte. Aber trotzdem muss man mal drüber reden, okay, sollte es dann wirklich immer 24 Stunden aufhaben, weil dann hättest du halt mit dem vollautonomen System einen Vorteil gegenüber den anderen Systemen.
Ja,
oder das
aber
System
soll
sozusagen.
Soll jetzt der Fotobox-Automat am Wochenende nicht funktionieren, weil der Fotograf da auch zu hat?
Nee, ist gar nicht, sag ich ja gar nicht. Aber man kann ja darüber reden, dass ab einer bestimmten Größe, wo Systeme oder ab einem bestimmten Impact vielleicht auch, dass man sagt, okay, dann hat halt auch dieser Laden, dieser vollautonome Laden irgendwie Öffnungszeiten oder sowas, weil man halt irgendwie ein Wettbewerbsvorteil gegenüber von Menschen geführten System hat und wir wollen in der Gesellschaft, einigen wir uns drauf, okay, wir wollen aber diese Öffnungszeiten haben und da soll ein System, ach keine Ahnung, ich versuche ja auch nur zu überlegen, sozusagen, welche Argumente man haben
könnte. Für die niederländische Wirtschaft ist ein relevanter Faktor, dass am Sonntag Leute aus dem Grenzbereich aus Deutschland rüberfahren, um dort einzukaufen.
So. Ich weiß, also ich sehe das ja genauso wie du, ich finde auch Läden sollten sozusagen auch Sonntag offen haben, wenn das irgendwie ein vollautonomes System ist und da keine Menschen dafür gebraucht werden oder Züge sollten weiterfahren, auch wenn da keine Menschen für gebraucht werden. Auch wenn beim Zug vielleicht dann doch irgendwo nochmal Menschen gebraucht werden, irgendwie, keine Ahnung, für die, keine Ahnung, also, vollautonom würde ja wahrscheinlich nicht ganz sein.
Der Häuptling, der Magus, der hat gesagt, das ist eine autonome U-Bahn und in Nürnberg fährt die Zukunft. Dann erwarte ich doch auch, dass die Zukunft fahren kann, ohne dass dafür jemand ausgebeutet wird. Denn ich finde Streiks als Mittel des politischen Protests legitim, um auf ein Missverhältnis aufmerksam zu machen. Aber es gibt kein Missverhältnis für die autonom fahrende U-Bahn.
Mhm, ja. Andererseits musst du halt auch sagen, okay, mit dem Streiken möchtest du ja Leute erreichen und in dem Moment, wo die autonome U-Bahn streikt, dann, oder in dem Moment, wo sie nicht streikt und Menschen streiken, dann kommt er auch nur irgendwie bei den Leuten an, okay, wir müssen mehr autonome U-Bahnen einsetzen, weil ja, dann streiken die, können die nicht mehr streiken.
Ja, aber müssen wir auch. Also U-Bahnen kann man wirklich gut autonom machen.
Ich versuche hier in dieser Situation nur irgendwie kurz so Gegenüberlegungen zu tun, um da irgendwie drüber nachzudenken. Ich sehe das ja genauso wie du, aber trotzdem finde ich es manchmal nicht verkehrt, da irgendwie Gegenpositionen drüber nachzudenken.
Ja, also das sind so immer wenn ich über solche Relikte stolpere, dann habe ich das Gefühl, wir setzen auch viel dran, dass die Zukunft hier nicht stattfindet. Aber zum Thema die Zukunft findet statt, ich habe ein Buch gelesen von Yannis Varoufakis, Tech Feudalism, wo es um genau das, Tech Feudalismus geht und wie die Superreichen superreicher werden, also wie Elon, Mark und Jeff sich noch eine Milliarde reinstapeln und noch eine Milliarde. Und da also gutes Buch, empfehle ich. Das Hörbuch hat auch Yannis Varoufakis selbst eingelesen. Und es ist an einigen Stellen ganz lustig, weil er unter anderem Analogien zur griechischen Mythologie zieht. Und er spricht die Figuren dann nicht englisch bzw. englifiziert aus, sondern er spricht die Figuren griechisch aus. Es ist nicht, also der Minotaurus ist ja Minotaur im Englischen und er sagt dann Minotauros. Also das ist aber wirklich ein sehr kluges Buch. Und was ich da interessant fand, er erzählt unter anderem davon, wie Edison das Stromnetz für die USA bauen wollte und in das Problem reingerannt ist, dass die Banken ihm keinen Kredit geben konnten, der groß genug war für das, was er vorhatte. Nicht mal alle Banken zusammen hätten das Kreditvolumen ihm geben können, das er gebraucht hätte für ein US-weites Stromnetz. Und das erinnerte mich sehr an Sam Altman, der auf der Keynote davon erzählt, dass sie gerade das Problem haben, dass die Bandbreite, in der Banken Milliarden hin und her schieben können, nicht hoch genug ist für die Geschwindigkeit, mit der sie an Nvidia Geld geben wollen. Mhm. Und das fand ich sehr bemerkenswert. Und was der Yannis Varoufakis als Punkt aufmacht, ist der Cloud Capitalism. Also dass es neben der Kapitalakkumulation auch das Cloud Capital gibt und das sind dann so Sachen wie Metadaten und dass Metadaten in ihrer Skalierung unendlich sind. Also ich habe ja oft hier den Begriff von Digital Oil verwendet, aber Digital Oil wird dem Ganzen nicht gerecht, denn Öl wird gefördert, verbraucht und ist dann weg. Und diese Daten, die akkumulieren, die werden ja immer mehr. Also im Zweifel ist der Datensatz über 20 Jahre mehr wert als der Datensatz über 10 Jahre. Und dadurch, dass diese Datensätze immer größer und immer mehr werden, werden sie immer relevanter. Also es ist im Prinzip, jemand hat eine unendliche Ölquelle gefunden und kann an eine komplett ölabhängige Gesellschaft verkaufen. Das ist so eine der Dynamiken, die ich sehr, sehr gut bei ihm rausgearbeitet fand. Und ich würde das Buch empfehlen, es ist halt sehr umfangreich, aber es ist an Leute geschrieben, die sich noch nicht konkret mit marktwirtschaftlichen Theorien auseinandergesetzt haben. Also es setzt sehr niedrig an. Ich glaube, jeder, der diesem Podcast bis hierhin gefolgt hat, kann dieses Buch problemlos hören. Und ich finde, er hat eine interessante Art zu erzählen. Also es ist eine gute Mischung aus persönlichen Anekdoten und Marktbeobachtungen. Und dann endet das Buch auch mit einer potenziellen Zukunftsvision, wie man Unternehmen so vergemeinschaften könnte, dass zum Beispiel, was ich sehr gut finde, er sagt, wie man alle Arbeiter in einem Unternehmen sollen darüber entscheiden können, welche Löhne wie ausfallen, sodass du dann nicht die CEO-Kaste hast, sondern dass jeder, der in diesem Unternehmen angestellt ist, hat das Stimmrecht 1 und dann stimmen die zum Beispiel ab, wer welchen Bonus bekommt und wer welchen Lohn bekommt. Und dass dann die Arbeiter halt kollektiv sowas sagen wie, für uns ist die Kantinenfrau sehr wichtig oder die Reinigungskraft und die soll mehr Geld bekommen. Für uns ist aber der CEO nicht so wichtig, wie er sonst in einem herkömmlichen Unternehmen wäre. Und deswegen verdient er vielleicht 3-mal so viel, aber nicht 30-mal so viel wie sein nächster Mitarbeiter. Und solche Prozesse auszulagern, ich finde, über solche Utopien nachzudenken, immer dahingehend sehr interessant, weil es ist unfassbar kompliziert, wie die Wirtschaft im Moment funktioniert und sie funktioniert ja auch gerade mit großen Defiziten und dann herzukommen und eine Alternativwirtschaft aufzubauen, die komplex genug ist, dass sie wirklich denkbar ist und nicht einfach die Vorstellung, wir sind jetzt alle nett zueinander, das fand ich sehr gut gemacht und generell, dass du als jemand, der, ich würde Janis Varoufakis unterstellen, links zu sein, als linker Autor ein Buch schreibst, das nicht nur Probleme aufzählt, sondern auch eine Alternativvision anbietet. Das finde ich sehr erfrischend.
Mhm. Okay, ja, kommt bei mir auf jeden Fall mit auf der Liste, klingt erstmal vielversprechend. Ja, sehr gut. Danke für den Tipp.
Jo, dann verschwinden wir jetzt in den Plus-Teil. Den können alle Leute hören, die entweder bei Steady abonniert haben oder einen Dauerauftrag haben und mir eine E-Mail schreiben. Ihr kriegt dann den RSS-Feed oder ihr hört in 30 Tagen kostenlos. Auf YouTube gibt es den Plus-Teil auch. Da gibt es ihn bereits ab 99 Cent im Monat zu hören. Danke an alle, die das hier finanziell unterstützen. Danke an alle, die uns dabei zugehört haben. Grüße gehen raus an Markus, der meinte, wir schimpfen und ranten so viel. Ich habe mich sehr bemüht, aber die Themen heute, ich meine, die Ausweis-App 3 wird wirklich krass. Und wenn du es nicht glaubst, unsere Leistung definiert und unsere Handlung definiert unsere Leistung.
Sehr gut. Ja.
Danke für eure Aufmerksamkeit. Hier geht es die Tage auch heiter weiter mit einer Sendung zu OpenStreetMap mit neuen Details. Da gab es ja schon mal eine Sendung. Die Sendung ist jetzt frisch aufgenommen und wird die Tage erscheinen. Danke und bis bald.
Jo, tretet der auch interessant Kirche bei und gebt uns euer Geld.
Als Kirche hätten wir wirklich Steuervorteile.
Dann würde ich auch wieder Open Source Projekte mehr machen.
Und ich würde einen Kirchenbeitrag zahlen.
Gut, ciao, ciao.
Ciao. So, für den Plusteil. Ich habe einen Artikel gelesen im Guardian und ich bin da hin und her gerissen. Und zwar geht es in dem Artikel darum, wie wir Smalltalken und ob wir das mehr tun sollten.
Mhm.
Und ich dachte mir, das ist super für den Plusteil, weil es ein bisschen anekdotisch ist. Und also Thema ist Gespräche in der Öffentlichkeit und the strange secret, how to talk to anyone and why you should. Und